Crop FM Ausgabe Nummer 545. Wir schreiben den 4. April 2025. Mein Gast heute Abend ist Robert Fleischer und es geht um UFOs, Aktuelles, Deutungen und Hintergründe. Und heute ist er noch einmal am Start, der Skype-Client. Einfach User Crop FM anrufen und in die Sendung mit einsteigen, mit Robert quatschen oder vielleicht ein Erlebnis erzählen, eine Sichtung. Das wäre echt sehr spannend. Drohnen zum Beispiel, sogenannte Drohnen. Ja, also Skype heute noch. Manche wurden schon gezwungen, auf Teams umzusteigen. Es wird wahrscheinlich das letzte Mal sein, Skype, vielleicht beim nächsten Lagerfeuer noch, aber ja, in Zukunft gibt es dann nur mehr Zoom. Aber der CropCom, der ist gleich wie immer auf der Website von CropFM, cropfm.at, einsteigen, Fragen reintippen und ich gebe sie sehr gerne an den Gast weiter. Von wo auch immer man diese Sendung hört, ein Besuch auf der CropFM-Website lohnt sich nicht nur zu Live-Sendungen, denn die ist nur dort zu hören, bei Live-Sendungen, sondern auch sonst, wo, zum Beispiel, wenn man Hintergrundinformationen zu den Gästen haben möchte, die Kontaktdaten oder irgendwelche relevanten Links, auch Buchlinks zum Beispiel, auch zur heutigen Sendung zum Beispiel das Buch von Robert Fleischer. Sie sind hier, was jetzt? Über das werden wir vielleicht auch nochmal kurz sprechen, gibt es aber eine eigene Sendung drüber. Ja, und sonst gibt es auch alles Mögliche auf der Website, die RSS-Feeds und natürlich ein beinahe vollständiges Archiv. Und auf der Website exklusiv die großartigen Illustrationen von Matthias Töpfer. Auch heute wieder großartiges Bild. Großes Danke in Richtung Matthias. Er arbeitet seit 40 Jahren freiberuflich als Grafiker, Illustrator, Fotodesigner und er ist bereit, sein Wissen und seine Erfahrung zu teilen. Mehr davon in den News gibt es auch, glaube ich, noch einen, der Artikel noch verlinkt, wo er das genauer beschreibt, beziehungsweise einfach auf seiner Website vorbeischauen, atelier-töpfer mit oe geschrieben.de. Matthias Töpfer, der Illustrator von CropFM. What is gravitic propulsion and could the US government hide it? Was ist also ein Gravitationsantrieb und könnte die US-Regierung diesen geheim halten? Das fragt sich Sabine Hossenfeld, eine Physikerin, äußerst interessante Dame. Ich verlinke immer wieder mal Beiträge von ihr in den News. Und ja, sie fragt sich das und denkt aber eher nicht, dass dies der Fall ist, nämlich dass es Antigravitations- oder Gravitationsantriebe gibt, die da jetzt geheim gehalten werden. Ja, who knows. Aber Sabine ist natürlich durchaus befähigt dazu, eine Aussage zu machen, denn schließlich hat sie bereits 2016 ein wissenschaftliches Paper zu diesem Thema veröffentlicht. Ich glaube aber eben nicht, dass es hier in absehbarer Zeit praktikable Anwendungen geben wird. Sehr wohl aber könnte die neue Physik sich ihrer Meinung nach in komplexen Systemen finden, also in ungewöhnlichen Anordnungen von Materie, die nicht natürlich vorkommen. Ja, und Japans UFO-Dorf, 50 Jahre seltsamer Sichtungen in Inotown. Adamas Ants schreibt, Versteckt in den ländlichen Bergen von Fukushima, Japan, liegt ein kleines geheimnisvolles Dorf, das UFO-Enthusiasten seit Jahrzehnten fasziniert. Eno Village ist als einer der bedeutendsten Hotspots für Sichtungen unbekannter fliegender Objekte bekannt und zieht nicht nur einheimische und neugierige Touristen an, sondern auch Forscher und Skeptiker gleichermaßen. Gutes Zeichen. Den gesamten Artikel findet man im UFO-Skriptorium und vieles weitere mehr, wie zum Beispiel auch einen Augenzeugenbericht von Drohnen über Dover, Florida. Und um Drohnen wird es natürlich auch mit meinem Gast heute, Robert Fleischer, gehen. Tschüdi schreibt, Mike, Freimi, Robert Fleischer, Referent. Ja genau, Robert Fleischer, der UFO-Journalist Deutschlands. Jetzt gleich live auf Crop FM. UFO-Update mit Robert Fleischer, jetzt gleich live auf Crop FM. Eine Anomalie im deutschsprachigen Raum des Journalismus. Er beschäftigt sich schon seit fast zwei Jahrzehnten mit diesem Thema. Es ist unsere 13. Sendung. Es ist unglaublich. Hallo Robert.
Ja, hallo Tarek. 13. Sendung an einem Freitag. Was kann schon schief gehen?
Alles Mögliche. Es ist eine Live-Sendung, man weiß nie, was passiert, aber hoffen wir aufs Beste und rechnen wir mit dem Schlimmsten. Das ist ja sowieso eigentlich so ein bisschen die Attitüde, die man da in letzter Zeit so an den Tag legt.
Ja, genau. Ich gebe auch zu, dass ich vor dieser Sendung jetzt tatsächlich ein bisschen nervös bin. Aber warum wird man vielleicht später noch hören.
Ja. Oh ja, man darf gespannt sein. Ja, also wie gesagt, das ist die 13. Sendung. Das erste Mal warst du im Oktober 2007, wir haben da gerade vorher nochmal nachgeschaut, zu Gast. Damals war das Schlagwort Exopolitik noch ganz groß. Inzwischen, ja,
UFO. Das kommt bald wieder.
Das kommt bald wieder, okay, ja, das ist so. Weißt du, die Mode wiederholt sich alle 20 Jahre. Mhm. Und ja, jetzt haben wir da bald 20 Jahre, also... Ja, es ist ja eh völlig egal, wie man es nennt. Es ist ein Rätsel, es bleibt ein Rätsel. Es nervt, es verwundert, es erstaunt, es fasziniert. UFOs. Und ja, es tut sich sehr viel da in letzter Zeit. Du bist ja jemand, der da wirklich den Finger am Puls hat. Ich verfolge das, ehrlich gesagt, nur so ein bisschen mit einem Auge. Aber am Anfang wollen wir vielleicht ein bisschen über diese aktuellen Entwicklungen reden. Es gab ja jetzt die zweite Anhörung vor dem Kongress und jetzt soll auch eine Anhörung, oder es ist auch angedacht, eine Anhörung vor dem Senat zu machen. Ich glaube, Senator Kirsten Gillibrand will das anleiern. Das ist aber noch nicht passiert. Ne? Ist da schon irgendwas Konkretes?
Also, soweit ich weiß, nicht. Der Prozess läuft. Man ist jetzt im US-Kongress, viel glücklicher, dass man jetzt auch David Grush, den Whistleblower David Grush, mit an Bord hat, der jetzt für den Abgeordneten Burleson arbeitet und auf die Art und Weise erhoffen die sich, dass sie also genau an die Stellen geleitet werden können, wenn sie es denn dann schaffen, ihn mal in einem abhörsicheren Raum befragen zu dürfen. Daran hängt das Ganze ja die ganze Zeit. Um dann Klarheit in die Frage zu bringen, ob David Grush die Wahrheit sagt und die USA seit Jahrzehnten, wahrscheinlich schon seit 90 Jahren, ein Programm laufen haben, bei dem aufgefundene UAP, oder man kann sie auch TUO nennen, also Technologies of Unknown Origin, so nennen sie die.
Ja, also ein neues
die lieben das, die Abkürzungen.
Ja, ich habe auch eins, AUWs, Artefakte aus den Untiefen der Wirklichkeit. Gefällt mir total, ich finde, beschreibt es am besten.
Genau. Also ob es ein Programm gibt, in dem seit Jahrzehnten tatsächlich solche aufgefundenen Fluggeräte geborgen werden und nachentwickelt werden und ob es tatsächlich so ist, dass sie auch Körper geborgen hätten und so weiter. Und da hat sich, ich meine, das war ja im Juni 2023, also das ist jetzt schon wieder fast 2 Jahre her und es hat sich seitdem nicht viel getan. Und es gibt natürlich viele Leute, die jetzt auch die Lust verloren haben an der Diskussion, also an der Spekulation darüber, und hier und da taucht mal jemand mit einem neuen Statement auf, aber Beweise gibt's nicht. Und das ist was viele Leute natürlich auch völlig zu Recht frustriert. Ich gehöre auch zu denen, die das frustriert. Ich muss aber sagen, dass ich ja dichter dran bin als jetzt vielleicht die meisten Leute, die uns zuhören, weil ich ja selber mit diesen Leuten rede, die diese Sachen vorantreiben, weil ich zu diesen Konferenzen fahre und deswegen verstehe ich auch eher so die Gründe, warum das so schwierig ist. Ja, also wenn du willst, können wir mal so einen kleinen Ausritt machen, der fantastische UFO-Ritt zur kontrollierten Offenlegung von UFO-Technologie, was sich da alles so ereignet hat, seit mein Buch rausgekommen ist. Sie sind hier was jetzt, das war ja im Januar 2024 und seitdem ist einiges passiert. Und wir haben inzwischen einiges an Klarheit gewonnen. Darf ich? Soll ich loslegen?
Auf jeden Fall, gib dem Gaul die Sporen, ja?
Gib dem Gaul die Sporen.
Na, weil du meinst, dass da ausredet. Also.
Ja. So, also. Im Juli 2023, also kurz nachdem der Whistleblower David Grush ausgepackt hatte, hat Chuck Schumer, das ist der Mehrheitsführer der Demokraten im US-Senat, einen brisanten Gesetzesentwurf präsentiert. Und zwar wollte er die Regierung zur kontrollierten Offenlegung zwingen von allen Informationen, die sie über solche hochentwickelten Fluggeräte nicht menschlicher Herkunft haben. Er hat gesagt, die Öffentlichkeit hat ein Recht darauf, über diese Technologien unbekannten Ursprungs zu erfahren. Und da gäbe es ja jede Menge Sachen. Den Begriff Technologies of Unknown Origin, den hat er da mehr als 20 Mal drin verwendet. Und der Begriff nicht menschliche Intelligenz taucht da drin auch 22 Mal auf. Und die Senatoren waren also überzeugt, dass es innerhalb der bestehenden Geheimprojekte solche Technologie nichtmenschlicher Herkunft gibt, über die sie keine Kontrolle haben. Und da heißt es also auch schon in diesem Gesetzesentwurf, dass dieses Gesetz nötig ist, um eine angemessene Aufsicht über die Aufzeichnungen von nicht identifizierten anomalen Phänomenen wiederherzustellen, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des Gesetzes nicht gegeben war. Und sie haben mehrere Maßnahmen vorgeschlagen in diesem Gesetzesentwurf. Sie wollten alle UAP-Akten beim Nationalarchiv zentral sammeln. Sie wollten ein Überprüfungsgremium schaffen, wo UAP-Akten gesichtet werden sollen. Dieses zivile Überprüfungsgremium sollte dann entscheiden, welche Akten in welcher Reihenfolge an die Öffentlichkeit kommen und welche sie zurückhalten. Aber wenn sie eine zurückhalten, dann hätten sie genau erklären müssen, warum, und auch den Veröffentlichungstermin schon mit angeben und so. Und sie wollten sogar ein Enteignungsrecht für UAP-Technologie einführen. Also wenn irgendein privates Vertragsunternehmen vom Pentagon im Besitz von solchen abgestürzten UAP ist oder sogar von biologischen Überresten, dann soll die Regierung diese Sachen enteignen dürfen. Und sie haben einen Kampagnenplan zur kontrollierten Offenlegung von UAP-Informationen sich vorgenommen zu erstellen. Den haben sie nicht erstellt, sondern das war geplant, den zu erstellen. Und diesen Kampagnenplan, den hatte der ehemalige UAP-Taskforce-Mitarbeiter Carnell bei der Seoul Foundation-Konferenz im November 2023 auch vorgestellt an der Stanford University. Ich glaube, wir haben in einer früheren Sendung darüber schon mal gesprochen. Aber die wichtige Frage ist, wie kommen jetzt also diese Senatoren zu der Annahme, dass es irgendwelche geheimen Projekte zum Nachbau von UAP-Technologie gibt, die vor ihnen verborgen werden? Haben die nicht alle Untertassen im Schrank? Ja. Und sie haben eben in ihrem Gesetzesentwurf selbst gesagt, dass es da glaubwürdige Beweise und Zeugenaussagen gäbe, die darauf hindeuteten, dass es eben solche Aufzeichnungen der Regierung über UAP gibt, und die eben der Freigabe entzogen worden sind. Also, und vieles liege da auch an dem Atomic Energy Act von 1954. Der sei halt ziemlich großzügig ausgelegt worden, was die Ausnahmeregelungen da angeht. Und so hätten sie eine Veröffentlichung bislang verhindert. Und auch das US-Informationsfreiheitsgesetz sei unzureichend deswegen. Und darum sei dieses Gesetz nötig. Und spannend an dem Gesetzesentwurf ist ja, dass zwei der Unterstützer dieses Gesetzes, nämlich Chuck Schumer selber, der Mehrheitsführer der Demokraten, und der damalige Vizevorsitzende des Geheimdienstausschusses im Senat und jetziger Außenminister der USA, Marco Rubio, dass diese beiden haben diesen Gesetzesentwurf vorangebracht, und die beiden gehörten der sogenannten Gang of Eight an. Und das ist eine Bezeichnung für 8 Mitglieder im US-Kongress, die über alles unterrichtet werden müssen, weil sie nämlich an entscheidenden Positionen sitzen. Also sie sind im Geheimdienstausschuss, sie sind die Mehrheitsführer im Senat und so weiter. Also bestimmte Leute gehörten zu dieser sogenannten Gruppe der 8, die Bande der 8, ja, und hätten eigentlich selbst über die schmutzigsten Geheimnisse informiert werden müssen und haben über Whistleblower erfahren, dass es sowas gibt, aber nicht über die offiziellen geheimen Kanäle. Und deswegen haben sie dieses Gesetz gemacht. So weit wusste man bis jetzt. Also als das rausgekommen ist, es ist natürlich nichts draus geworden. Ja, also sie haben der Gesetzesentwurf hat es nicht ins Verteidigungshaushaltsgesetz fürs Jahr 2024 geschafft und ist auch bis jetzt, hängt immer noch sozusagen rum. Sie haben weil das Pentagon sich dagegen gesträubt hat, hat da bestimmte Sachen rausgestrichen, ist dieser Gesetzesentwurf nie ein Gesetz geworden, und die Senatoren waren davon ziemlich enttäuscht. Es sind also nur die unwichtigen Klauseln davon übernommen worden, nämlich dass also die UFO-Akten beim Nationalarchiv gesammelt werden und eine Vorschrift, dass keine staatlichen Gelder mehr in UAP-Programme fließen dürfen, von denen der Direktor der Nachrichtendienste nichts weiß und sowas. Aber diese ganzen interessanten Sachen, nämlich die Enteignungsklausel, der Kampagnenplan zur kontrollierten Offenlegung und dieses unabhängige Überprüfungsgremium, haben sie alles rausgestrichen. Und das bedeutet ja, das, was immer da im Nationalarchiv veröffentlicht wird, das ist, was die Geheimdienste selber finden, was sie veröffentlichen wollen. Und da hat ein Senator, Mike Rounds, auch passend dazu gesagt, dass damit jetzt die Freigabe der UAP-Akten weitgehend von denselben Stellen abhängt, die die Offenlegung jahrzehntelang blockiert und verschleiert haben. So.
Was soll schiefgehen?
Genau, ja, was soll schiefgehen? Das ist der Punkt. So, und als ich im September, Oktober oder so letztes Jahr war ich wieder in San Francisco bei der Seoul Foundation Konferenz. Das ist inzwischen ein Symposium geworden, auch mehrere Tage und sehr professionell veranstaltet. War diesmal nicht an der Stanford University, aber egal. Jedenfalls dort habe ich einen früheren Mitarbeiter des Geheimdienstausschusses im US-Senat kennengelernt. Er heißt Kirk McConnell und der war 37 Jahre auf dem Capitol Hill tätig, 24 Jahre im Streitkräfteausschuss, 17 Jahre im Geheimdienstausschuss, und er hat dort tiefe Einblicke in diese politischen Prozesse hinter den Kulissen geliefert und hat auch erklärt, dass er selbst zu den Senatsmitarbeitern gehört hat, die diese Whistleblower befragt haben. Und es seien auch zwei Senatoren dabei gewesen. Also er sagt, das war eine beträchtliche Anzahl von Personen mit direkten oder indirekten Informationen, die ihm die Geschichte erzählt haben. Und es sei jetzt die schiere Menge einfach an Zeugen und Informationen gewesen, die ihn da ins Grübeln gebracht haben. Er sagt, je mehr wir erfahren haben, desto beeindruckter waren wir von der Fülle der Beweise, dass das Phänomen real ist. Und das ist, wie gesagt, nochmal jemand, der ist überhaupt keiner, der jemals in die Öffentlichkeit gegangen ist. Das heißt, jetzt gerade vor ein, zwei Tagen hat Jesse Michaels ihn 2 Stunden oder so vor die Kamera bekommen. Herzlichen Glückwunsch. Aber ansonsten ist das natürlich jemand, der an einer ganz entscheidenden Stelle hinter den Kulissen gearbeitet hat. Und solche Leute haben überhaupt kein Interesse an Öffentlichkeit. Und der hat auch, wenn man den kennenlernt, das ist ein ganz bescheidener, sehr rationaler Analytiker, so, der hat überhaupt kein Interesse, sich hervorzutun über irgendwas oder sowas. Der würde am liebsten einfach weiter hinter den Kulissen aktiv werden, hat sich aber jetzt entschieden, halt, sich mal zu Wort zu melden. Und ich finde, das ist auch eine wichtige Sache, weil wir wissen jetzt, dass es also noch viel mehr Whistleblower gibt, die sich an den US-Kongress gewendet haben und dort auch mächtigen Eindruck hinterlassen haben bei den Senatoren, als der Öffentlichkeit bekannt ist. Wir wissen nur von David Grush und jetzt kommen noch ein paar andere dazu. Aber das ist auf jeden Fall was, weil er hat auch gesagt, einige dieser Zeugen haben seine Weltanschauung ordentlich durcheinander gebracht. Und er hat gesagt, wir haben einen bestimmten Zeugen angehört, der selber sichtlich gezittert hat, als er uns offenbart hat, was er da durchmachen musste. Und das sei für ihn ziemlich erschütternd gewesen. Und er hat gesagt, man geht dann nach Hause, man weiß eigentlich gar nicht, was man mit sich anfangen soll. Also
glaubst du, das war der Grund, warum dieser Herr jetzt an die Öffentlichkeit geht? Weil,
naja, sein Grund, an die Öffentlichkeit zu gehen, ist, das habe ich ihn auch gefragt, und er hat gesagt, das ist eine Krise der Demokratie. Also hier geht es ja nicht nur um geheim gehaltene Wissenschaft und geheim gehaltenes Wissen, technologische Durchbrüche, die da vor der Menschheit geheim gehalten werden. Hier geht es ja auch um die ganze Natur der Realität selbst. Also es ist schon wichtig für die Menschen zu wissen, dass wir nicht die hellste Kerze auf der Torte sind. Das ist wichtig zu wissen. Und ich stell dir mal vor, das ist so, als würde man in einem Garten leben, der umzäunt ist, und da drin herrscht Wassermangel. Und jetzt gibt's aber da draußen vor der Mauer von dem Garten gibt's einen großen Wasserfall. Davon weißt du aber nichts. Die Leute, denen der Garten gehört, die gehen da aber immer hin und benutzen das Wasser und gießen damit ihre Pflanzen, aber du darfst nichts davon trinken. So etwa muss man sich das vorstellen. Und da reden wir hier von den Technologien, da reden wir von neuen wissenschaftlichen Prinzipien, die ja sehr wohl genutzt werden, so wie es aussieht, von den Geheimdiensten und bestimmten Projekten und privaten Vertragsunternehmern. Die können damit Sachen machen, die wir uns nicht mal vorstellen können. Und das gilt jetzt nicht nur für Antriebstechnologie. Ja,
ja, aber wenn man das wirklich wissen will, das erzählen Whistleblowers seit den 90ern. Und es gibt auch Zeugen, die einen es kalt über den Rücken laufen lassen seit den 60ern. Ne? Also ich frage mich doch ein bisschen, warum das so lange jetzt dauert.
Ne? Naja.
Weißt du, nein, also es ist nichts von dem, was da jetzt...
Reden. Guck mal, pass auf, reden wir doch mal darüber. Ja. Also die andere Sache, die nämlich rausgekommen ist, ist jetzt, und ich habe das jetzt ein bisschen aufgearbeitet, ich war jetzt 3 Wochen im Schreibexil und habe mal so ein bisschen meine Gedanken geordnet und auch in welche Richtung ich in Zukunft weiter berichten will und auch das alles, was passiert ist, und habe dabei auch aufgeschrieben, dass dieses Thema mit der geborgenen UFO-Technik ja schon seit Jahrzehnten hinter den Kulissen für Kopfzerbrechen sorgt.
Also, ja, ich hatte 2009, glaube ich, den ersten Whistleblower, ne, den berühmten Black Jack, der über genau diese Dinge erzählt hat. Ja, ich habe das alles komplett crazy befunden damals. Ja, aber
was hat er denn erzählt? Kannst du nochmal erzählen?
Ja, genau die Story, die halt jetzt erzählt wird und noch einige Details, die komplett schräg sind, wie dass er, also dass eben seit den, keine Ahnung, ich glaube seit den 30er Jahren oder was, werden da Versuche gemacht und noch früher, glaube ich, ich hab's seit Jahren nicht gehört, die Sendung, aber und das eben, also Backward Engineering sogenanntes, also dass man eben versucht, das rauszufinden, wie diese Dinge funktionieren. Und auch, dass er als Kind, als Siebenjähriger einmal auf eine Basis mitgenommen wurde und dort war dann hinter einer Wand angeblich ein Alien und er hat sich dann sofort angekotzt. Und man hat dann noch einmal so einen Versuch mit ihm gemacht und hat dann festgestellt, dass er für was auch immer nicht geeignet ist. Das erinnert mich schauderhaft an eine, Whitley Strieber schreibt, glaube ich, in Supernatural, beschreibt er nämlich auch, dass er von seinem Vater oder von seinem Onkel als Kind auf eine Basis mitgenommen wurde und dort wurden die Kinder dann irgendwie in Käfigen eingesperrt. Ist lange her, dass ich das Buch gelesen habe. Aber also, der hat damals schon Details erzählt, die habe ich bis jetzt noch gar nicht noch einmal gehört. Die kommen vielleicht noch. Aber das mit dem Backward Engineering mit Uferabstürzen und so weiter, das alles schon dargelegt. Ne? Es hat ihm halt keiner geglaubt, inklusive mir, so richtig. Also ich meine, geglaubt, ja, interessant, aber er hat ja keine Beweise, haben wir ja noch immer nicht.
Ja, genau, was wir aber haben, ist ist halt der Eindruck, dass sich dieses Thema hinter den Kulissen schon seit Jahrzehnten den Weg gebahnt hat und dass schon vor 20 Jahren überlegt worden ist, wie man jetzt die Realität von UAP enthüllen könnte, ohne dass dabei das Chaos auf dem Planeten ausbricht. Und das erste Mal habe ich im Herbst 2022 von einer geheimen Konferenz, von einer geheimen Disclosure-Tagung gehört, als ich Christopher Mellon in Barcelona interviewt habe. Das ist ja der ehemals dritthöchste Geheimdienstler dort. Der war im Pentagon gewesen, der war fast 20 Jahre lang in verschiedenen Geheimdienstpositionen, auch für die Staff, also für die Mitarbeiter im Geheimdienstausschuss des US-Senats tätig, war sogar mal 3 Jahre lang der Deputy Assistant Secretary of Defense for Intelligence. Und er hat mir damals gesagt, das Interview kann man sich auf Exo Magazin TV angucken. Er hat gesagt, ich habe gehört, dass ein ehemaliger Präsident mal die Offenlegung in Erwägung gezogen hat und eine Gruppe einberufen hat, um die Vor- und Nachteile zu bewerten. Da sei also eine Gruppe zusammengekommen, die hätten eine Liste mit 60 Fragen bekommen und hätten alle möglichen Alternativen und Probleme berücksichtigt. Und am Ende sei die Gruppe dann aber zu dem Schluss gekommen, dass die Regierung das nicht bekannt geben sollte, weil es nicht im öffentlichen Interesse ist, die Informationen freizugeben und weil es verheerende Auswirkungen haben könnte.
Da gab es ja mal eine Studie, oder? In den 50ern schon. Wie hieß die nochmal schnell? Richard Hoagland hat die immer wieder erwähnt. Die fällt mir jetzt nicht. Vielleicht fällt es jemand ein, kann das im Chat schreiben.
Ich habe es in meinem Buch, ja. Ich glaube, diese aus Brookings Report.
Brookings Report.
Ja, genau. Die haben ja dann aber nicht so genau die Auswirkungen betrachtet, sondern einfach nur so gesagt, wenn man so etwas entdeckt, müsste man halt überlegen, auf welche Weise man das der Öffentlichkeit strategisch bekannt gibt oder vor ihr verbirgt. So steht das da drin. Und jetzt hat im Jahr 2023 hat der Mann ausgepackt in einem völlig unbeachteten Podcast, der diese Tagung organisiert hat, und zwar bei dem Think Tank Arlington Institute. Der heißt John Peterson und der hat gesagt, er hätte auf verschwiegenem Wege erfahren, so hat er das gesagt, dass es eine Organisation in der Regierung gibt, die sehr leise und auf sehr geheime Weise diese ganze Enthüllungsgeschichte vorantreibt und dass sie vorhätten, an einem ganz bestimmten Datum irgendwann im Oktober in einem Wahljahr das bekannt zu geben. Das sollte sozusagen die Oktober-Surprise vor der Wahl werden, um dann die Wahl rumzureißen in die eine oder andere Richtung. Und er hat sich halt gefragt, warum ihm das erzählt wurde. Aber er hat sich gesagt, okay, was wir jetzt mal versuchen müssen, ich habe ja hier das Arlington-Institut, das ist ja ein Zukunftsforschungsinstitut, wenn man auf die Webseite geht, die beschäftigen sich mit allen möglichen abgefahrenen Sachen. Peterson war selbst beim Geheimdienst und bei allen möglichen Projekten dabei und hat halt super Connections in Washington und hat also angerufen, hat er gesagt, und hat ein paar hochrangige Leute aus der Washington-Area angerufen und gesagt, hier nächsten Dienstagnachmittag um 1 seid ihr bei mir und dann, ich kann euch jetzt nicht sagen, worum es geht, aber ihr seid vielleicht besser da. Und das waren dann also, sagt er, 8 bis 10 Leute und die hätten den ganzen Nachmittag damit verbracht, mit ziemlich ausgetüftelter Technologie, ganz systematisch die ganzen potenziellen Auswirkungen dieser Enthüllung durchzugehen. Und dann hätten sie eben am Ende sich gesagt, okay, nee, das ist zu heiß, da passieren zu viele Sachen, die wir nicht kontrollieren können. Und das Interessante ist jetzt, dass wir jetzt bei der Stanford-Konferenz 2023 zum ersten Mal auch von einem Mitarbeiter, von einem Mitglied dieser Tagung oder einem Besucher dieser Tagung gehört haben, der dort wirklich dabei war und das mitgemacht hat. Und das war niemand anderes als Dr. Harold Puthoff, der ja schon also ewig lang beim Geheimdienst in allen möglichen Projekten dabei war. Der hat Uri Geller untersucht, der hat Remote Viewing mitentwickelt.
Ein Name, der ständig auftaucht, seitdem ich mich mit diesem Thema beschäftige. Harold Puthoff und Russell Targ, also die Haushaltsnamen, kann man sagen.
Und, genau, und ein sehr netter Mann, muss ich übrigens auch sagen. Und und der hat dort also auf der Bühne erzählt, ziemlich genau wie der John Peterson das auch gesagt hat, aber keinen Namen genannt. Er hat nur gesagt, er sei vor ein paar Jahrzehnten von dem Direktor einer Denkfabrik in Washington D.C. zu einer wichtigen Konferenz eingeladen worden. Laut Hal Puthoff waren dort 15 bis 20 Leute von der CIA, vom Militärgeheimdienst DIA, Geschäftsleute und so weiter. Und sie hätten ein Planspiel gemacht unter der Annahme, dass Russland, China und die USA etwas Abgestürztes gefunden hätten. Und sie sollten die Frage erörtern, ob wir das der Öffentlichkeit mitteilen können. Also haben sich die Teilnehmer alle an die Arbeit gemacht und eine lange Liste angefertigt von all den Bereichen, die ihrer Meinung nach eben von so einer Enthüllung betroffen wären, also Börse, Religion, Politik und so weiter, und sollten für jeden dieser Bereiche die positiven und die negativen Folgen bewerten auf einer Skala von +9 bis -9, wobei -9 natürlich die schlimmsten anzunehmenden Folgen sind. Und dann haben sie auch noch die sekundären und die tertiären Effekte von jedem einzelnen, von jeder einzelnen Folge dieser Enthüllung auch noch bewertet. Und das alles mit Computertechnologie. Also sie hatten da wirklich wohl offenbar eine riesen Datenbank und was weiß ich, was die da für Computer hatten. Und er sagt, dass sie dann wirklich in die Tiefe gegangen sind, dass sie sich jetzt zum Beispiel gefragt haben, also was ist jetzt zum Beispiel, wenn Unternehmen A Zugang zu diesem geborgenen Material bekommen hat und Unternehmen B nicht? Wenn das rauskommt, dann wird doch Unternehmen B das Unternehmen A verklagen und dann die Regierung und so weiter und so fort. Und da sind sie also auf einen Haufen Probleme gestoßen, die ihnen gezeigt haben, dass kein Stein auf dem anderen bleiben würde eigentlich. Es würde alles in Frage gestellt werden. Und in den anderen übrigens, in den anderen Arbeitsgruppen, die dort auch sich gebildet hatten, zu anderen Themenkomplexen, da waren die Folgen von so einer Enthüllung genauso verheerend. Und darum haben sie dann am Ende ziemlich enttäuscht das Ergebnis bekommen, dass es besser ist, das einfach nicht weiter zu verfolgen, also das nicht auszupacken. So, und also das Projekt nicht weiter zu verfolgen, diese Enthüllung nicht weiter voranzutreiben. Und das war 2004. Das wissen wir. Ich glaube, ich weiß nicht mehr, wer es gesagt hat. Ich nehme an, es war 2004. Also im Februar 2024 hat dann auch noch Arrow diesen historischen Bericht rausgebracht, weißt du noch? Der, wo sie von Fandom-Webseiten abgeschrieben haben und wo sie, also wirklich, es war kein außerirdischer Bericht, es war ein unterirdischer Bericht in der Recherchequalität. Das muss man wirklich sagen, das wurde von vielen Leuten kritisiert, die Ahnung haben, und selbst jeder Blinde mit dem Krückstock hat gesehen, dass die dort keine gute Arbeit geleistet haben. Aber in diesem Bericht haben sie sich eben auch mit dieser angeblichen geheimen Enthüllungskonferenz beschäftigt und haben diese Behauptung untersucht und haben bestätigt, dass irgendwann zwischen 2004 und 2007 diese geheime Enthüllungstagung stattgefunden hätte. Aber die hätte ja nur einen Tag gedauert. Es waren ungefähr 12 Leute da, die hätten 64 verschiedene Aspekte, Religionen, Finanzmärkte bewertet und so weiter. Und Arrow bestätigt, dass diese Studie durchgeführt worden ist, aber nicht auf Anfrage des Weißen Hauses, also nicht, wie Christopher Mellon sagt, weil ein US-Präsident das wissen wollte. Und das sei Arrow von zwei leitenden Mitarbeitern des Weißen Hauses so versichert worden. Okay, so. Aber der Punkt, den ich machen will, ist, wir haben jetzt also aus drei verschiedenen Quellen die Information, dass dass schon im Anfang der 2000er Jahre die führende Leute aus der CIA, der DIA, Wissenschaft und so weiter sich Gedanken gemacht haben, wie man der Öffentlichkeit das verklickert, dass es da eben noch andere gibt, dass es da noch diese Technologie gibt und wie man das so anstellt, ohne dass das Chaos ausbricht. Und das spricht für mich, wenn man sich das immer anguckt, ja, und Arrow bestätigt es auch, ja, spricht für mich ganz stark dafür, dass es da wirklich was dran ist mit dieser geborgenen Technologie. Und dieser Eindruck wird auch noch verstärkt, wenn man sich vor Augen führt, dass wir haben jetzt nämlich auch rausgefunden, dass das Programm OSAP, das im Jahr 2008 gegründet worden ist und das dann bis 2010 lief, das ist ja bekannt geworden im Dezember 2017 durch den New York Times Artikel. Und da haben wir eigentlich, wir haben da Luis Elizondo kennengelernt und diese ganzen anderen Leute. Wir haben den Tic-Tac-Fall erfahren, wir haben von Skinwalker Ranch erfahren, wir haben von diesen 38 geheimen Ausarbeitungen erfahren, die da gemacht worden sind über Themen, die selbst, also die aus der Bibliothek von Star Trek Enterprise Kapitän Kirk stammen könnten, ja, also so Wurmloch Durchquerung, Warp-Antriebe, Antigravitation, was weiß ich, was die da alles hatten.
Du meinst die Dirts, oder?
Die Dirts, genau.
Genau,
die Defense Intelligence Reference Documents.
Genau, Trägheitsfusion, ja, mit elektronischem Einschluss zum Beispiel, fortgeschrittene Nuklearantriebe, das ist nur das harmloseste, gepulste Hochleistungsmikrowellentechnologie, wofür man das wohl braucht, Zugang zum Weltraum, Hypertech, fortschrittliche Raumantriebe basierend auf Vakuumtechnologie. Klingt wie eine Schwurblervereinigung. Raumzeitmetrik, Dr. Hal Puthoff.
Und wir wissen das, und wir wissen sogar schon aus dem New York Times Artikel von Dezember 2017, dass Bob Bigelow, der Milliardär Bob Bigelow, der das Programm OSAP mit seiner Firma Bass durchgeführt hat für den US-Geheimdienst, US-Militärgeheimdienst, dass der extra Firmengebäude umbauen lassen hat, um Metalllegierungen und andere Materialien zu lagern, die von unidentifizierten Luftphänomenen stammen sollten.
Ja.
Und wir wissen auch, dass der Senator Harry Reid, das ist einer der drei Senatoren, der übrigens auch Mitglied der Gang of Eight gewesen war, einer der drei, die dieses OSAP-Programm gegründet haben, dass der ein Jahr nach Projektbeginn einen Brief an den stellvertretenden Verteidigungsminister geschrieben hat. Und darin hat er große Fortschritte erwähnt, die sie da gemacht hätten bei der Bestimmung von hochgeheimen, unkonventionellen Funden, die mit Luft- und Raumfahrt zu tun hätten, und dass sie jetzt also bei dem Tempo, wie das jetzt gerade vor sich geht, damit rechnen, dass sie demnächst zu so großen technologischen Fortschritten kommen, dass die in unmittelbarer Zukunft außerordentlichen Schutz erfordern werden. So hat er das ausgedrückt und hat gesagt, darum müssen wir jetzt ein ganz spezielles Sonderzugangsprogramm einrichten mit einer Zugangsbeschränkungsliste, eine Bigoted Access List, für bestimmte Teile des Programms. Und das ist ein Special Access Program, ist schon mal extrem geheim. Und dann hat es auch noch eine ganz bestimmte Zugangsbeschränkungsliste. Das heißt, nur ganz bestimmte Leute dürfen erfahren, dass es dieses ganz, ganz geheime Programm gibt und nur die dürfen da rein. Also das ist eine der höchsten Geheimhaltungsformen, die es überhaupt gibt. Ja. Und da ist natürlich die Frage, ja, welche großen Fortschritte hat denn der Senator da gemeint und was hat den eigentlich dazu veranlasst, so eine derart monströse Geheimhaltung für das Programm OSAP zu beantragen? Und jetzt ist eben rausgekommen, dass OSAP von Anfang an geplant hatte, geborgene UFO-Wrackteile von einem privaten Vertragsunternehmen des Pentagon zu übernehmen und zu untersuchen. Und das hat auch...
Da sind aber jetzt nicht Art Parts gemeint, oder?
Ja, unter anderem auch. Also das erklärt ja auch die seltsame Ausschreibung für das Programm. Da sollten physikalische, technische Grundlagen von sensationellen ausländischen Waffentechnologien erforscht werden, die offiziell noch gar nicht existierten. Ja, also Sie haben ja gesagt, der Schwerpunkt liegt auf bahnbrechenden Technologien und Anwendungen, die eine Diskontinuität in den sich derzeit entwickelnden Technologietrends erzeugen. Also die sich sozusagen nicht aus den derzeitigen Entwicklungen ableiten lassen, sondern auf langfristigen technologischen Durchbrüchen, wie sie irgendwie von heute bis zum Jahr 2050 existieren werden. Und das heißt, die hatten auch, diese drei Senatoren hatten offenbar ganz genau eine Vorstellung davon, wonach die eigentlich suchen. Die hatten in der Ausschreibung ganz klar sich für ganz konkrete Sachen interessiert. Auftrieb, Antrieb, Steuerung, räumliche, zeitliche Umsetzung, Werkstoffe, Signaturreduzierung, optisch, Infrarot, hochfrequent, akustisch und so weiter und so fort. Und das waren ja derart präzise Sachen, dass Harold Puthoff gesagt hat, diese Leute wussten genau, wonach die suchen. Und woher wussten die das? Das wussten die, weil Harold Puthoff hat gesagt, der hat auch bei der Stanford-Konferenz 2023 gesagt, sein Job hatte eigentlich darin bestanden, auszuhandeln mit den privaten Vertragsunternehmen, auf welche Weise die das jetzt an Bob Bigelow geben wollen, an OSAP. Und bei OSAP hätte das dann auch unter der ordnungsgemäßen Aufsicht des Kongresses gestanden. Also haben sie das erst versucht, das war der Plan A, das ist ihnen verweigert worden, weil die Programme so abgeschottet und so gesichert waren, dass es einfach unmöglich war. Und darum sind sie zu Plan B übergegangen, um die Herkunft des Materials zu verschleiern, wollten sie so eine Art Pufferorganisation gründen. Und die Wissenschaftler, die diese Teile dann erforschen, die sollten dann dorthin gehen und würden dann nicht erfahren, woher diese Teile kommen. Auch das ist abgelehnt worden. Und dann sind sie also zu Plan C übergegangen. Und das waren dann diese 38 Ausarbeitungen, diese Dirts, die du erwähnt hast. Also dieser Schuss ins Blaue, ja. Wir machen jetzt mal 38 Ausarbeitungen über, wo könnte die Unsichtbarkeitsforschung in 50 Jahren liegen oder sowas. Das war eigentlich nur der Plan, die dritte Alternative oder die zweite Alternative zu dem ursprünglichen Plan gewesen, dass man die Technologie von einem privaten Vertragsunternehmen an OSAP übertragen wollte. Und wir wissen inzwischen, dass der Plan vereitelt worden ist. Laut den Recherchen von dem Kollegen Christopher Sharp aus England steckt da ein Glenn Gaffney von der CIA dahinter, der das in der letzten Minute verhindert hätte. Und jetzt ist natürlich die große Frage, welches private Vertragsunternehmen könnte da wohl gemeint sein? Harry Reid hat selbst Lockheed Martin ins Gespräch gebracht in einem Interview im April 2021. Da spricht auch einiges dafür, weil drei von den 38 Zukunftspapieren da von diesen Dirts sind bei Wissenschaftlern von Lockheed Martin in Auftrag gegeben worden. Also die Leute, die das wahrscheinlich gerne hätten teilen wollen, mussten dann so tun, als wüssten sie nichts und haben dann sozusagen ins Blaue offiziell ins Blaue, aber inoffiziell wussten die ganz genau, worüber sie da schreiben. Das ist ja das Spannende dabei.
Sehr kompliziert. Ich meine, Dan stellt da eine interessante Frage eigentlich. Und zwar, kann es nicht sein, dass man die große Enthüllung so lange hinauszögert, bis die Menschen schrittweise an den Gedanken herangeführt werden, dass es gar keinen Gott, Teufel, Himmel und Hölle gibt, um einen Zusammenbruch der Gesellschaft zu vermeiden? Mehrere Fragezeichen.
Ja, natürlich. Also natürlich geht's ja, es geht genau um das, dass die Folgen unser ganzes Weltbild in Frage stellen würden und die ganze Art und Weise, wie die Politik hier läuft und überhaupt wie alles läuft. Und das ist eine Sache, die keine Regierung sich zutraut zu machen. Ich wollte noch ganz kurz hinzufügen zu dieser Geschichte. Von Orsep. Orsep wurde ja dann beendet im Jahr 2010. Und es ist inzwischen auch bekannt gegeben worden, dass es im Jahr 2011 beim Heimatschutzministerium, DHS, Department of Homeland Security, einen weiteren Versuch gegeben hat, dieses Programm fortzuführen. Und zwar hieß das Kona Blue. Und das ist auch bekannt gegeben worden durch den historischen Bericht von Arrow im Pentagon, also von der UFO-Forschungsabteilung im Pentagon. Die haben das deklassifiziert und bekannt gegeben. Das ist da dieses prospektives Special Access Programm oder sowas namens Kona Blue, das eben genau wie ORSAP zum Ziel hatte, diese Technologie wieder in die Aufsicht der US-Regierung oder des Kongresses zurückzuführen. Und die Beweise, die Leute von ORSAP vorgelegt haben, also Lakatsky, den ich übrigens als einen von drei Wissenschaftlern, einer von drei Journalisten, wie ich ganz stolz bemerken will, interviewen konnte, James Lakatsky, den Leiter von ORSAP, zusammen mit Colin Kelleher, die haben mir auf Exo Magazin TV ein Interview dazu gegeben, kann man sich dort angucken.
Ist verlinkt, dann, ja. Also nicht dieses Interview auf Exo Magazin TV ist natürlich vom
Ankommen aus verlinkt. Genau, also und die beiden und noch andere sind also zum Department of Homeland Security gegangen und haben denen die Beweise für diese geborgenen UFOs vorgelegt. Und das hat die Leute beim Heimatschutzministerium derart beeindruckt, dass sie eben dieses vorläufige Special Access Programm gegründet haben, was sich also in der Gründungsphase befand. Und sie haben auch ORSAP dabei geholfen, viele geheim gehaltene Informationen einzuholen bei anderen Stellen. Und die seien da also ziemlich zuvorkommend gewesen und hätten ORSAP da sehr viel weitergeholfen. Aber letzten Endes hat sich dann eine Unterstaatssekretärin für Nachrichtendienste und Analysen durchgesetzt und hat gesagt, naja, also wenn wir jetzt, guck mal, unsere Heimatschutzbehörde gibt es jetzt erst seit dem 11. September, das war 2011, also seit gerade mal 10 Jahren. Wir sind hier sozusagen the new kid on the block im Geheimdienst, in der Geheimdienstgang. Die anderen Geheimdienste gibt es alle schon viel länger, die sind alle viel mächtiger und einflussreicher. Und wenn wir uns jetzt schon ganz am Anfang unserer Gründung, unsere Existenz, so ein geheimes Programm ans Bein binden und mit sowas jetzt hier hausieren gehen, dann könnte das die Homeland Security in Verruf bringen. Und darum haben sie sich dann dazu entschieden, das nicht weiter fortzuführen. Aber so, ich denke, dass das eigentlich jetzt, dass Arrow jetzt eigentlich das tatsächlich zum Ziel hat, diese geborgene Technologie jetzt wieder unter staatliche Fittiche zu bringen, um das jetzt mal kurz abzuschließen. Weil wir ja sehen, dass es Richtlinien gibt für das US-Militär, wie man mit abgeschossenen UFOs umgehen soll. Also die Joint Chiefs of Staff, das ist der Vereinigte Generalstab im Pentagon, das sind sozusagen die Oberhäuptlinge aller Streitkräfte, Air Force, Navy und Army und so weiter, die Die haben im Mai 2023 eine Richtlinie für den Umgang mit UAP-Sichtungen aktualisiert und die ist bis heute in Kraft. Das hat der Forscher Douglas Dean Johnson rausgebracht über so ein Informationsfreiheitsgesetz in den USA. Und es ist also eine Dienstanweisung, die an alle US-Militärkommandos weltweit rausgegangen ist und die legt einheitliche Verfahren bei militärischen Begegnungen mit UAP fest. UAP nochmal, Unidentified Anomalous Phenomena. Das sind also Objekte, die, und das bezieht, diese Dienstanweisung bezieht sich auch ausdrücklich nur auf UAP im Sinne von Objekten, die sich nicht konventionell erklären lassen und die ins Wasser tauchen und aus dem Wasser auftauchen und so weiter und so fort. Und die Fähigkeiten zeigen, die die bekannten Leistungen überschreiten. So. Und es heißt da drin, dass die potenziell überall vorhandene Präsenz von UFOs halt ein Problem für die nationale Sicherheit ist, der USA, und dass sie deswegen überlegen müssen, wie sie UAP beobachten, identifizieren und auch eindämmen wollen. Und sie sagen, darum ist es also zwingend erforderlich, dass das DOD, also das Pentagon, über UAP-Vorfälle, Übergriffe und Gefechte informiert wird. Und Gefechte, das, ich habe das jetzt mal als Gefecht übersetzt, weil die mit Englisch, im Englisch sagen die Engagement. Und um das klar zu machen, was die mit Engagement meinen, Engagement, UAP-Engagement, definieren die als eine kinetische oder nicht kinetische Reaktion auf ein UAP, das darauf abzielt, das Phänomen und oder seine Objekte abzuwehren, zu stoppen oder zu zerstören. Also das ist durchaus sowas, was man sich als ein Luftgefecht vorstellen kann. Ich weiß nicht, wie man sonst Engagement, also liebe, ja, ja. Diplom-Übersetzer da draußen, wenn ihr eine bessere Übersetzung habt für Engagement.
Engage the enemy.
Mir Bescheid, aber ich finde, es ist das Gefecht, also es ist ganz klar, es geht um Abschuss von UFOs. Ja, es ist auch vor allem deshalb klar, was mit Engagement gemeint ist, weil in dieser Dienstanweisung dann genau geregelt wird, wie man mit den Überresten verfahren soll, die dann von den zerstörten UAP übrig bleiben. Wie die, also wie sie dann an Arrow übermittelt werden sollen. Details, also das ist ja nur die öffentliche Version von der Dienstanweisung. Es gibt natürlich noch eine geheime, die ist weit ausführlicher, aber in der öffentlichen, in der für die Öffentlichkeit bestimmten Version findet man keine weiteren Details, wie genau diese Überreste jetzt an Arrow transferiert werden sollen. Aber immerhin dürfen wir erfahren, dass beim Transport dann die geltenden Anforderungen für den Transport von gefährlichen Gütern eingehalten werden. Ja. So, aber was wir da sehen ist, nur ganz kurz, um das abzuschließen, diese Dienstanweisung dokumentiert, dass das US-Militär nach wie vor ein Interesse daran hat, also nach wie vor fest von der Existenz von solchen UAP ausgeht, erstens, und zweitens sich überlegt, wie können wir auf welche Art und Weise muss das gemeldet werden an Arrow, und dass sie sich auch überlegt haben, wie gehen wir mit Trümmerteilen von UAP um, auf welche Art und Weise gelangen die zu Arrow. Und deswegen sage ich, Arrow ist nach wie vor interessiert. Arrow ist sozusagen das Produkt oder das derzeitige Programm, was die Amerikaner haben, um diese UFO-Trümmerteile zu untersuchen und aus den Händen der Privatindustrie rauszukriegen. Und das ist auch bei der Anhörung klar geworden mit dem neuen Arrow-Direktor John Koslowski. Der hatte ja eine Anhörung gemacht mit Kirsten Gillibrand. Und jetzt gucke ich gerade mal, wann das war. Das war auch im November 2024 vor dem Streitkräfteausschuss im US-Senat. Da hat er diesen neuen Bericht vorgestellt, hat gesagt, es gibt keine Beweise für Außerirdische, was natürlich Blödsinn ist, weil keiner hat je behauptet, dass es sich um Außerirdische handelt. Und der Gesetzesentwurf von Schumer redet ja viel ergebnisoffener von NHI, Intelligenz, nichtmenschliche Intelligenz. Was bedeutet, wir wissen nicht, woher sie sind, aber sie sind nicht menschlich, ja, so. Und als er dann fertig war mit seiner Präsentation, hat die Senatorin Kirsten Gillibrand ganz klar erkennen lassen, dass für sie das Thema von diesen geheimen UFO-Bergungsprogrammen noch lange nicht vom Tisch ist, und hat den Arrow-Direktor gefragt, ja, wie wollen Sie denn jetzt die Leute, die behaupten, sie hätten erste Hand-Infos über dieses Programm und die nicht gerne mit Arrow zusammenarbeiten wollen, wie wollen Sie die denn jetzt gewinnen für sich? Wie wollen Sie denn das Vertrauen von diesen Leuten gewinnen? Und damit meint sie natürlich solche Leute wie David Crush, der sich geweigert hat, bis zum heutigen Tag mit Arrow zu reden. Und da hat Kozlowski gesagt, na ja, wir haben ja die ganzen Vollmachten und wir nehmen das ja ernst und so, und wir sind schon auch an andere Leute, an solche Leute rangetreten, die bei früheren Gesprächen mit Arrow sich vielleicht unwohl gefühlt haben und so, und haben sie ermutigt, sich wieder an uns zu wenden und so, und sie hätten da auch schon große Fortschritte gemacht und sowas. Und dann ging die Anhörung noch ein bisschen weiter, die lief nicht lang, aber das Interessante war, die letzte Frage von der Senatorin Gillibrand an Kozlowski, an den Arrow-Direktor, war: Brauchen Sie von uns noch irgendwas? Können wir Ihnen irgendwie helfen? Was wünschen Sie sich jetzt vom US-Senat? Und da sagt der Arrow-Direktor, wir sind eigentlich ganz gut ausgestattet, also wir brauchen kein Geld und so weiter. Und dann sagt er, ich möchte Sie nur bitten, dass Sie uns weiterhin mit Zeugen versorgen, die bereit sind auszusagen, damit wir die früheren oder auch laufenden Legacy-Programme umfassender untersuchen können. Und die Legacy-Programme, damit meint er eben genau diese Bergungsprogramme. Und das war für mich eigentlich die ganz klare Botschaft, die er da gesendet hat an die Öffentlichkeit, dass auch für den neuen Arrow-Direktor, den Nachfolger von Sean Kirkpatrick, der sich ja immer so abwertend gegenüber UFOs gezeigt hat, dass auch für den diese geheimen UFO-Technikprojekte nicht vom Tisch sind. Ja, so, und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also nochmal zusammengefasst, seit 20 Jahren ist hinter den Kulissen, bewegen sich Leute, um rauszufinden, wie können sie diese Technologie, wie können sie die Technologie in staatliche Aufsicht bringen, die jetzt im Moment bei Privatunternehmen liegt, wahrscheinlich Lockheed Martin, vielleicht auch oder möglicherweise auch andere. Und wie können wir die Öffentlichkeit darüber informieren, dass es eben nicht nur andere Wesen gibt, außer die Menschen, sondern wie können wir denen auch diese Technologie an die Öffentlichkeit bringen, ohne dass das Chaos ausbricht und so. Und sie sind bis jetzt alle daran gescheitert, an der extremen Geheimhaltung dieses uralten Programmes an den unüberwindbar scheinenden, zu befürchtenden Auswirkungen von dieser Enthüllung.
Ja. Ich meine, ganz prinzipiell sollte es ja niemanden überraschen, dass sich das Militär und auch die Regierung für UFOs interessieren. Wobei man halt dann beim ursprünglichen Begriff bleiben muss, nämlich ein unidentifiziertes fliegendes Objekt. Und dann, gut, die sind auch teilweise unter Wasser und so weiter. Aber da ist ja noch überhaupt keine Aussage darüber, wer da drin sitzt. Und es ist vor allem auf keinen Fall mit einem außerirdischen Raumschiff gleichzusetzen. Das passiert ständig und das finde ich nervig. Aber es ist einfach ein Objekt, das nicht bekannt ist, und es könnte ja, weiß der Himmel was sein. Es könnte eine russische Drohne sein, die ich weiß nicht was mit sich führt, oder eine chinesische Spionagedrohne. Mit Drohnen werden wir heute eher noch sprechen. Oder nicht mit, sondern über. Und natürlich, das Militär muss sich für UFOs interessieren, sonst würde es seine Aufgaben nicht wahrnehmen. Ne? Das muss man vielleicht auch mal ganz klar sagen. Also wenn das Militär sagt, ja, interessiert uns nicht das Phänomen, ist das sowieso Quatsch. Sie müssen jedes Objekt, das nicht identifiziert ist, abklären.
Euer österreichisches Bundesheer interessiert sich sehr dafür. Das weiß ich.
So. Ja.
Demnächst vielleicht hoffentlich noch ein bisschen mehr dazu bekannt. So, und das sind nur.
Was deutest du hier für Dinge an? Was meinst du?
werden wir schon sehen. Und die deutsche Luftwaffe hat neulich auf LinkedIn ein Interview mit der Navy-Kampfjet-Pilotin Alex Ann Dietrich geteilt über ihren Tic-Tac-Vorfall. So.
Ah. Ja, aber wie gesagt,
dass sich da was tut. Natürlich tut sich da was, nicht nur in den
USA. Es ist überhaupt nicht überraschend, dass sich das österreichische Bundesheer für UFOs interessiert, genauso wie das deutsche. Jedes Heer, das Territorium verteidigen will, muss sich für dieses Phänomen interessieren. Also solche Aussagen wie, ach, na, kümmert uns nicht, ist sowieso Quatsch. Weil dann nehmt ihr euren Job nicht ernst, ja?
Ja, klar. Ja, das es wird auch in den informierten Kreisen ja überhaupt nicht darüber geredet, ob es das gibt oder nicht oder ob das Militär sich.
Ja, natürlich gibt es immer wieder unidentifizierte Objekte. Die Frage ist, aber das ist eben genau das, dass wenn man das mit UFOs, wenn man UFOs mit außerirdischem Raumschiff gleichsetzt, dann diskutieren wir ständig darüber, ob es UFOs gibt. In Wirklichkeit diskutiert man da aber nur, ob es außerirdische Raumschiffe gibt, die uns besuchen. Aber dass es UFOs gibt, wenn man mal jetzt das außen vor lässt, wer da drin sitzt, weil das weiß man ja eben noch nicht, deshalb ist es ja ein UFO, dann gibt es keine Frage, dass es UFOs gibt. Ja, das ist einfach, das ist das, was mich wahnsinnig macht. Es steht außer Frage, dass immer wieder Objekte gesichtet wurden über Jahrzehnte und vielleicht sogar Jahrhunderte, deren Ursprung man nicht kannte. Punkt. Ja, es ist einfach so.
Genau, früher hat man das als ein Zeichen Gottes bezeichnet oder irgendwas.
Ja, jetzt ist es der Teufel
oder was weiß ich. Aber schon, also ich habe mir jetzt auch vorgenommen, möglichst auf diesen Begriff UFO zu verzichten, auch wenn ich den 18 Jahre immer, also ich habe wahrscheinlich.
Warum denn? Er ist doch.
Ja, weil es eben doch nicht nur fliegende Objekte sind, sondern auch welche, die unter Wasser sind. Ich interviewe ja übrigens, jetzt kommt Montag, meinen lieben Freund Richard Dolan über sein neues Buch USOs, also Unidentified Submerged Objects, also unterseeische Objekte. Da gibt's wohl eine ganze Reihe und auch mein Kollege Dirk Pohlmann hat auch schon öffentlich, hat das auch schon gesagt, er hat mit französischen Geheimdienstleuten geredet von der Marine und die haben zu ihm gesagt, also da war er gar nicht an UFOs interessiert oder so. Der hat gesagt, gucken Sie sich mal an, was unter Wasser ist. Recherchieren Sie mal, was da unter Wasser los ist. Da scheint unter Wasser viel mehr los zu sein, als uns bekannt ist. Und das liegt natürlich auf der Hand. Warum? Weil wir normalerweise keine Sensoren haben unter Wasser. Und weil wir mit unseren eigenen 5 Sensoren, körpereigenen Sensoren unter Wasser nicht viel mitkriegen. Wir sind da eine dumme Nuss, ja, die an der Oberfläche schwimmt im besten Fall. Und wenn nicht, dann ist sowieso egal. Also wir kriegen ja gar nichts mit, was unter Wasser ist. Und ich bin inzwischen sogar habe ich mich fast schon zu der Verschwörungstheorie verstiegen, dass der Begriff UFO, dass der eingeführt worden ist als so eine Art psychologische Operation, um in der Öffentlichkeit den Eindruck zu erwecken, dass es sich nur um irgendwelche Himmelsphänomene handeln kann und nicht eben um Sachen auch, die unter Wasser gesehen werden oder wie sie aus dem Wasser auftauchen und ins Wasser verschwinden oder aus der Erdatmosphäre in den Orbit und zurück und so weiter. Ja, also ich finde diese neue Definition, die der US-Kongress da festgelegt hat in dem Gesetz zur Gründung von Arrow, nämlich UAP, unidentifizierte anormale Phänomene, schon ziemlich gut, weil auf einmal sind es nicht mehr nur Objekte am Himmel, sondern es wird klar, die werden auch unter Wasser gesichtet, die werden auch im Erdorbit gesichtet. Und
wobei ursprünglich war ja UAP Unidentified Aerial Phenomena, aber ich finde auch Anomalous
Und dann haben sie es umgenannt in Unidentified Aerial Undersea Phenomena, also Objekte in der Luft und unter Wasser. Und dann haben sie gesagt, wir nennen es, aber das sind ja auch Transmedium-Objekte mit gemeint, also welche, die zwischen Luft und Wasser hin und her wechseln. Und dann haben sie einfach gesagt, wir machen UAP. Und das Interessante ist, ich habe jetzt neulich ein Interview gemacht mit einer sehr faszinierenden Frau, die heißt Sarah Gamm. Sie ist beim US-Geheimdienst im Pentagon arbeitet, die dort und sie war eine der
Mitglieder. Habe ich mir angeschaut übrigens, ja.
Ja, danke. Und sie war eine der Mitglieder in der UAP Task Force und hat ein bisschen erzählt, was sie dort rausgefunden haben. Natürlich hat sie nicht viel erzählt, weil sie unterliegt ja nach wie vor der Geheimhaltung und so weiter. Und sie wird also auch, ich meine, solche Leute, die an Geheimprojekten arbeiten und Kontakt mit der Öffentlichkeit haben, die werden dort genauestens unter die Lupe genommen. Also die steht unter einem enormen persönlichen Risiko und Druck natürlich, dass die da mit mir redet. Und das hat man ja auch angemerkt. Also die war das nicht gewöhnt, ja. Aber sie hat immerhin gesagt, dass sie auch Transmedium-Objekte hatten, die aus dem Wasser gekommen sind und ins Wasser verschwunden sind. Und das ist interessant, weil nämlich in dem Arrow-Berichten war immer davon die Rede, dass sie sowas gar nicht gefunden hätten. Und also keine Transmedium-Objekte. Und sie hat auch gesagt, sie haben die auch auf Satelliten aufgenommen, aber auf Satelliten, die zur Erde gerichtet waren und nicht ins Weltall. Das finde ich faszinierend.
Genau. Du fragst ja auch, ob sie auch denn solche Objekte gesehen hätten in Satelliten, die ins Weltraum, in den Weltraum hinausschauen. Und da hat sie dann, glaube ich, keine Antwort gehabt oder keine Antwort gegeben. Aber das sagt ja auch schon recht viel, ne? Also die scheinen sich alle im erdnahen Weltraum aufzuhalten. Soweit man das jetzt zumindest das, ja, diesen Daten lesen kann.
Ich habe sie auch gefragt, also wie gesagt, ich empfehle jedem, sich das Interview anzugucken, weil wir haben dann nämlich, die ist nämlich auch noch ein spirituelles Medium und das ist total abgefahren, was die Frau ansonsten noch so zu erzählen hat, neben der Geheimdienstgeschichte, über die sie nicht viel erzählen kann natürlich. Aber was sie davon noch erzählt hat, war, ich habe sie gefragt, habt ihr denn auch genaue Orte ausgemacht, wo die Objekte aus dem Wasser kommen und wieder eintauchen? Und da hat sie gesagt, nee, das habe ich nie gemacht. Und da habe ich nochmal nachgehakt, weil das ist eine beliebte Taktik natürlich, um von der eigentlichen Antwort abzulenken. Ich habe sie ja nicht gefragt, ob sie das gemacht hat, sondern ob die das gemacht haben. Ja, also ob es jemand anders, deswegen habe ich nochmal nachgehakt im Interview, ob die Taskforce das ermittelt hat, ob es solche Stellen gibt, solche Hotspots im Meer. Und da hat sie gesagt, sie bittet um Verständnis, aber sie muss die Beantwortung der Frage leider ablehnen. Ja, und ich hatte so Mitleid mit ihr, ja, muss ich sagen. Aber ich habe mich auch wirklich zurückgehalten, fiese Fragen zu stellen, aber das war mir schon wichtig. Also, ich meine, wir haben ja auch schon in der Serie Unidentified gehört, dass dieser Ort vor Catalina Island, vor der Westküste der USA, so ein Hotspot zu sein scheint, wo solche Dinge immer wieder aus dem Meer auftauchen und verschwinden und so. Wir wissen aus Brasilien, dass die Objekte, die unter anderem auf der Halbinsel Colares da gesehen worden sind, Ende der 70er Jahre, dass die und die dort auf die Bewohner geschossen haben mit Laserstrahlen und sowas, dass es ein Phänomen ist, dass entlang des Amazonasflusses reist und dort immer mal wieder auftaucht und immer wieder verschwindet und so. Also ich würde diese Geschichte mit den Transmedium-Objekten überhaupt nicht nach hinten stellen. Ganz im Gegenteil. Und da will ich mal ganz kurz was Grundsätzliches sagen, was mir in letzter Zeit so ein bisschen mehr klar geworden ist. Wenn wir von UAP reden, da reden wir nach wie vor von einem Sammelbegriff, der alle möglichen Herkünfte, Motive und Erscheinungsformen zusammenschmeißt. Und das könnte ein Problem sein, wenn man versucht, sich über diese Terminologie in Zukunft einen Eindruck zu verschaffen, um was es sich handelt. Weil einerseits ist es so, dass wir kennen die außerirdische Hypothese, ne? Die kommen von anderen Planeten hierher geflogen und so weiter und so fort. Aber bei genauerer Betrachtung, und das habe ich in meinem Buch, Sie sind hier was jetzt ja auch so dargestellt, spricht eigentlich nicht viel für die außerirdische Hypothese. Ist eigentlich so gut wie nichts. Was man sagen kann, ist, da gibt es ein echtes Phänomen, das kann Sachen, die wir nicht können, das interessiert sich für verteidigungsrelevante Anlagen und technologische Durchbrüche, die wir gemacht haben und scheint in Interaktion mit den Menschen zu stehen. Darüber reden wir ja nachher noch.
Ja, in diesen Interaktionen übrigens kommt von diesen Intelligenzen schon immer wieder die Aussage, dass sie von Zeta Reticuli kämen oder sonst woher. Also eigentlich ist dieses Gerücht ja von den Entitäten selbst gestreut worden.
Na, da meinst du jetzt den Betty und Barney, Hilfe.
Ja, ich meine, alle tausende Nahbegegnungen mit solchen Wesen, teilweise absurdester Art. Manchmal sehen sie ganz normal aus wie Menschen, manchmal haben sie irgendwelche Formen.
Aber gibt es irgendwelche, was sind jetzt die konkreten Hinweise darauf, dass es wirklich von außerhalb der Erde ist? Dass es wirklich
außer dass diese Wesen das behaupten, nix. Ich meine nur,
genau.
die Wesen selbst behaupten das aber. Oder sagen wir so, die Menschen, die solche Erfahrungen machen, berichten davon, dass sie Entitäten treffen, die ihnen dann erzählen, dass ihr, es ist auch immer weiter weg. Am Anfang war es die Venus und Mars oder Venus vor allem, und dann waren es andere Sterne in unserer Galaxie, und dann waren es andere Galaxien und dann irgendwann andere Dimensionen. Es geht immer weiter weg, ne?
Das war ja Adamski und sowas, ne? Mit der Venus und aber
Olmec, Omec oder so, da gab es ein großartiges Medium auch. Also da gibt's Geschichten über Geschichten, das ist unglaublich. UFO-Kulte, ja. In Chicago gab es das. Wenn man da mal anfängt zu graben, es ist erstaunlich, was es da alles für Interaktionen, Erfahrungen und Erlebnisse gibt und eben Kulte, die sich da aufgegründet haben, ne?
Ja, und also ich habe noch nie mit einem Militärzeugen geredet oder so, der mir erzählt hat, oder überhaupt mit irgendeinem UFO oder Nahbegegnungs- oder sogar Entführungszeugen oder Opfer, der mir erzählt hat, die hätten ihm gesagt, sie kommen von einem anderen Planeten oder sowas. Also habe ich noch nie gehört. Ich habe hier, Jim Peniston vom Randlesham Forest erzählt, das sind Zeitreisende. Also was ich jedenfalls sagen will, ist, unter dem Begriff UAP verbergen sich die unterschiedlichsten möglichen Herkünfte. Und da muss man drei Sachen, finde ich, ganz besonders hervorheben. Das eine ist, dass es tatsächlich diese Schattenzivilisation geben könnte, die unter anderem jetzt Harvard-Wissenschaftler in einem Paper hervorgehoben haben, die kryptoterrestrische Hypothese.
Die ist interessant. Die finde ich sehr interessant.
Die besagt ja im Grunde, dass mit uns auf der Erde an für uns unzugänglichen Orten irgendwelche anderen Wesenheiten leben, die vielleicht schon viel länger hier sind als wir und die den Kontakt mit uns scheuen und die halt hier Sachen machen. Und wenn man sich anguckt, was...
Also vor allem auch unterirdische Zivilisationen.
Genau, unterirdische, ne? Wenn, also...
Auch auf dieser Sendung wurde das schon sehr lautstark spekuliert.
Ja, und ich finde nach wie vor, dass den Beitrag von Heinrich Kusch zu den möglichen unterirdischen Völkern da interessant, nämlich insbesondere dieses eine... Also sie haben, glaube ich, mehrere Dokumente aus dem österreichischen Adelsarchiv in ihrem Buch Geheime Unterwelt und auch in dem vorherigen Buch, ich habe gerade vergessen, wie das heißt, jedenfalls in zwei von den Büchern
haben Unterwelt, sie... Geheime Unterwelt und Tore zur Unterwelt. Gibt zu allen Büchern
Sendungen. Da haben sie Dokumente vom Adelsarchiv gezeigt, an die man ja als Mitglied der Öffentlichkeit gar nicht so einfach rankommt.
Ja, das Problem ist halt auch, ich habe da letztens mit einer Historikerin auch gesprochen, die versucht hat, diese Quellen ausfindig zu machen. Also das Problem dabei ist halt, dass man die nicht unabhängig überprüfen kann.
Ja, genau. Das ist das Problem. Man müsste halt jetzt einen anderen Adeligen finden, der es anguckt. Aber ich meine, sie haben ja dort immerhin das Faksimile von diesen Akten. Also entweder das ist alles erstunken und erlogen oder es ist tatsächlich was dran, dass laut diesen Dokumenten bestimmte Adelsfamilien für den Kontakt und den Handel mit unterirdischen Völkern zuständig waren. Also ich will jetzt nicht sagen, dass die ganze Sache mit den Kryptoterrestriern steht und fällt mit der Frage, ob Heinrich Kusch da echte Dokumente in seinem Buch hat oder nicht. Es gibt ja zig andere gute Argumente, diese Hypothese zumindest erstmal zur Kenntnis zu nehmen, wie die Harvard-Wissenschaftler in ihrem Paper da geschrieben haben.
Absolut, ja.
Unter anderem halt die wirklich stichhaltigen Hinweise auf Hochtechnologie aus grauen Vorzeiten, wo sich keiner erklären kann, wo die herkommen soll. Aber auch zum Beispiel die Handlungen von UAP. Warum interessieren die sich eigentlich für Atommeiler und Atom, alles was mit Atom zu tun hat und so weiter, ja.
Ja, wenn ich auch auf diesem Planeten wohne, dann interessiert mich das sehr wohl, wenn die da mit irgendwelchen Technologien rumspielen, die sie nicht im Griff haben.
Ja, ganz genau. Und dann natürlich Transmedium-Objekte. Warum fliegen denn die UAP da ins Wasser? Wo fliegen die denn da hin? Was machen die denn da? Und dann natürlich, wenn man sich anguckt, die schiere Unzahl an Objekten oder an Erscheinungen, die da gemeldet werden, legt ja schon nahe, dass die nicht erst von einem anderen Planeten hergeflogen kommen müssen, jedes Mal Lichtjahre zurücklegen, um dann hier eine Runde zu drehen und wieder zurückzufliegen, sondern dass die hier eine Basis haben. Und wo würdest du eine Basis bauen? Vielleicht am Meeresgrund, wenn du technisch dazu in der Lage wärst. Und das wäre übrigens auch einer der Orte laut dem internationalen Recht, wo Außerirdische eine Basis bauen dürften, weil da kein nationales Recht gilt. Also das ist nur so nebenbei erwähnt. So, also diese kryptoterrestrische Hypothese muss man ernst nehmen. Die andere Sache ist, dass möglicherweise tatsächlich schon, also es liegt auf der Hand, es ist für mich relativ wahrscheinlich, sagen wir mal so, nach all den Sachen, die ich selber gehört habe, die du auch gehört hast, nach den Sachen, die mir die Leute erzählt haben, mit denen ich selber gesprochen habe, und die Dokumente und was ich alles gerade schon erwähnt habe, sieht es ganz so aus, als hätten die tatsächlich schon Fluggeräte oder sowas geborgen. So, und diese werden in Geheimprojekten erforscht. Könnte es sich dabei um Fluggeräte von oder um Fortbewegungsmittel von diesen kryptoterrestrischen Zivilisationen handeln? Fragezeichen. Das weiß ich nicht, ich will das nicht behaupten, aber wir haben also unter UAP sowohl Sachen, die möglicherweise von diesen Crypto-Terrestrials stammen, als auch eben Objekte, die möglicherweise schon nachentwickelt worden sind, wie David Grush und zahlreiche andere Whistleblower behaupten. Unter anderem gab es ja da diesen Randy Anderson, der ist aufgetreten in einem Podcast. Ich habe mit ihm selber noch nicht geredet, aber ich habe mir genau angeguckt, was er sagt. Er war bei Jesse Michaels in der Show American Alchemy und hat dort erzählt, er war bei einem Weiterbildungskurs beim Naval Surface Warfare Center in Crane, Indiana im März 2014. Ich kürze das jetzt stark ab, was er sagt. Ja, er sei dort gemeinsam mit einem Kameraden in eine geheime unterirdische Anlage gebracht worden. Das würde übrigens Sinn machen, wenn man weiß, wie diese Weiterbildungskurse für Green Berets funktionieren. Da werden nämlich auch manchmal unübliche Tests durchgeführt, um rauszukriegen, sind die Leute in der, also wie gehen die mit völlig absurden Situationen um und so. Und dort seien sie also auch in einen extrem strengen Sicherheitsbereich gebracht worden. Dort hätten sie ihm unkonventionelle ausländische Technologien gezeigt. Und dann gab es aber einen Raum mit der Aufschrift Off-World Technology und dort hätten sie dann mehrere Sachen gezeigt bekommen. Das eine war eine metallische Kugel, die einfach so in der Luft geschwebt hat und das andere war so eine Art Handschuh oder so eine Art Panzerhandschuh oder sowas mit einer Art rechteckigem Feld auf dem Handrücken, was so aussah wie so eine Art Kristallbildschirm. Und wenn man da hingeguckt hat, dann sind da so eine Art Hieroglyphensymbole drüber erschienen. Und übrigens, das ist ja auch ganz interessant, wenn man sich mal, also das ist wirklich ein Kaninchenbau, wenn man sich dann mal anfängt, mit diesen Schilderungen über solche Alien-Symbole zu beschäftigen. Die sollen ja schon an dem Roswell-Ding zu sehen gewesen sein. Da habe ich mit Jesse Marcel Jr. geredet, dem Sohn von dem damaligen Geheimdienst-Offizier von Roswell, der die Dinger geborgen hat und dann, bevor er zur Roswell Air Base gefahren ist, ein paar davon nach Hause mitgenommen hat, um sie seiner Familie zu zeigen. Und Jesse Marcel hatte da so eine Nachbildung, als ich ihn interviewt habe. Das ist schon eine ganze Weile her. 2008 war das, glaube ich, oder so. Und das waren auch so Symbole, die so hieroglyphenmäßig aussahen. Also gibt's einen Haufen solche Sachen. Also das ist sowas ganz Konkretes. Ja, also diese Objekte, die so ganz konkret sind, die geborgen werden, die die abenteuerlichsten Formen haben, die auf eine Schrift, auf Symbole hindeuten und so weiter und so fort. Ich denke, es besteht für mich eine gewisse Wahrscheinlichkeit, aber ich spekuliere natürlich nur, aber mein persönlicher Eindruck ist, das sind wahrscheinlich Sachen, die sie von diesen Kryptoterrestriern, wenn es die denn gibt, geborgen haben könnten. So, und das sage ich deshalb, weil in Abgrenzung zu diesen beiden Sachen, zu den Krypto- und zu den geheimen Technologie-Sachen gibt es ja noch diesen ganzen dritten Bereich, der ungefähr 100 Millionen Mal rätselhafter und umfangreicher ist als alles das zusammen. Und das ist nämlich das ganze multidimensionale Phänomen, das ganze, was mit dem Bewusstsein zu tun hat, mit diesem ganzen Wu-Wu, der damit zu tun hat. Und das ist ja auch genau Wu-Wu. Die Richtung.
Interessant.
Ja, das ist ja genau die Richtung, in die sich die amerikanischen Enthüllungen jetzt gerade auch zu bewegen scheinen, wenn man sich anguckt, wohin da die Reise geht.
Ja, und Medien erzählen das schon seit Jahrzehnten. Ne? Also auf dieser Sendung habe ich schon mit so derartig vielen Medien gesprochen, die genau aus dieser Richtung kamen und eigentlich gesagt haben, ja, die kommen aus anderen Realitätsebenen. Ja, die Sarah Gamm hast du erwähnt, die spricht ja auch von Arcturiern, ne, die irgendwie, mit denen sie in Kontakt stehen will und oder mit denen sie schon Berührungspunkte hatte oder wie auch immer. Und da ist ja auch nicht so ganz klar, ja, woher kommen die jetzt wirklich? Kommen die aus einem Planeten in dieser Galaxie, in der Raumzeit, was immer das eigentlich jetzt wirklich so genau ist, aber ja, wir glauben zumindest zu wissen, was das ist. Oder hat es eher was damit zu tun, was Menschen in tiefer Trance, zu was Menschen in tiefer Trance Zugang bekommen? Oder zum Beispiel, indem sie Substanzen wie DMT zu sich nehmen, was ja auch interessante Überschneidungen gibt, ne, wo dann Menschen plötzlich Greys sehen oder zumindest Wesen, die so aussehen wie Greys. Ja, also wo sich das alles völlig überlappt und überschneidet, ne? Und so richtig verwirrend wird.
Ja, genau. Und so richtig verwirrend ist es ja dann Anfang 2025 auch geworden, als ein ehemaliger Mitarbeiter von diesem geheimen Programm an die Öffentlichkeit gegangen ist. Die Rede ist von Jake Barber, der hat sich zu Wort gemeldet in der Sendung von Ross Coulthard am 19. Januar und er sagt, also das war ein Senior Airman bei der Air Force und er sagt, er hätte dort regelmäßig Bergungen von heruntergekommenen UAP nichtmenschlicher Herkunft durchgeführt. Und das alles sei so extrem geheim gewesen, dass er sich zuerst eine Tarntätigkeit als unabhängiger Auftragnehmer des Militärs aufbauen musste, um dann unter diesem Cover geheime Missionen durchzuführen. Und er sei ja also als Helikopterpilot unter Vertrag genommen worden und er sei einem Team zugeteilt worden, das für die Bergung von solchen Fluggeräten auf einem Testgelände irgendwo in der Wüste verantwortlich war. Barber ist übrigens jemand, der jede Menge Auszeichnungen hat. Also die kann man sich auch angucken, da wurden Dokumente gezeigt. Und auf diesem Testgelände, das Jake Barber als The Range bezeichnet hat, da testet die US-Regierung alle möglichen Waffensysteme. Und dort hätten sie also mehrfach Objekte gesehen, die von einem Moment auf den anderen verschwinden und wieder auftauchen, sich sehr schnell bewegen und Form und Farbe verändern und so weiter. Und er hätte auch Transmedium-Objekte gesehen, also Sachen, die aus dem Boden kamen oder die durch einen Berg durchgeflogen sind oder sowas, ja. Ganz berühmt ist ja inzwischen dieses so weiße Ei geworden, was er dort mit seinem Hubschrauber abtransportiert haben will. Sagt, es hatte keinen Motor, keine Hitzesignatur. Er hat es ja mit seinem Nachtsichtgerät gesehen.
Ja, aber dieses Video, das dann groß angekündigt veröffentlicht wurde, zeigt ja ein sehr großes weißes Ei, vielleicht von einem 40 Meter hohen gelegt, das aber in einer Schlinge ist und nicht einmal selbstständig fliegt und dann halt irgendwo abgelegt wird und dort dann durch die Gegend rollt. Also, ja.
Ja, und es ist auch nicht das Video von der Bergung.
Es ist irgendein Video, ja.
Irgendein anderes Video, genau. Also was genau das ist. Aber du kannst dir vorstellen, dass das eine, dass sowas, wenn die jetzt strategisch an die Öffentlichkeit gehen, solche Sachen zu an die Öffentlichkeit zu bringen, dass sie da extrem vorsichtig vorgehen, um ja bloß nichts zu verraten oder irgendwelche Sachen.
Ja, sie können halt das Geheimnis nicht freigeben, ohne was zu verraten. Das ist ein bisschen ein Widerspruch in sich.
Naja, sie können einerseits, können sie sagen, da ist was, also sie können Sachen sagen, die andeuten, dass sie was geborgen haben, aber sie können nicht sagen, wie das Projekt hieß, wo das genau war, wann und welche technischen Sachen sie eingesetzt haben und was sie genau daraus erfahren haben, weil das sind ja eben genau dann diese technologischen und Sensorsachen, die halt sehr heikel sind, die die Amerikaner auf jeden Fall für sich behalten werden.
Ja, also klar, ganz ehrlich, wenn man davon redet, dass man hochauflösende Bilder hat und diese dann nicht veröffentlichen will, weil man sonst irgendwas über Sensoren preisgibt. Ich meine, Entschuldigung, eine HD-Kamera ist jetzt kein Hightech-Sensor, dessen Technologie geheim gehalten werden muss.
Ne? Es geht auch um die Frage, von wo sie es aufgenommen haben.
Ja.
Gut, also wie auch immer, jedenfalls eine der interessantesten Sachen, die Jake Barber erzählt, ist, dass bei einer dieser Bergungsmissionen gleich mehrere Fluggeräte runtergekommen seien und die hätten so gewirkt wie achteckige fliegende Untertassen. mit jeweils so abgegrenzten Abschnitten an der Oberseite, 8 Stück. Und als er mit seinem Hubschrauber auf diesen Bergungsort zufliegt, sagt er, da geschieht ihm eine der tiefgreifendsten Erfahrungen, die er je gemacht hat. Er sagt, als ich mich dem Fundort nähere, fühle ich mich seltsam. Ich werde extrem emotional. Und je näher ich komme, desto mehr überwältigen mich die Emotionen. Ich spüre diese intensive Mischung aus Traurigkeit und Glück, aus Schönheit und Gesang. Und diese, und weißt du, ich habe, als ich das gehört habe, bevor wir weiter davon erzählen, was er jetzt gleich hier erlebt hat, muss man ja dazu sagen, dass diese Geschichte, weil das spricht ja dann schon für irgendeine Art von Kontakt mit dieser nichtmenschlichen Intelligenz, ja? So. Das ist ja das Neue,
worauf was spricht für Kontakt mit dieser Nichtmenschlichen?
Dass er Emotionen hat. Er spürt eine Mischung aus Traurigkeit und Glück und Schönheit und Gesang. Und ich komme gleich nochmal darauf zurück.
Ja, es könnte jetzt auch Psychotronik sein, ne? Wenn man jetzt das.
So, die Geschichte mit, die Frage, ob die US-Regierung Kontakt hat mit nichtmenschlicher Intelligenz oder nicht, wurde schon bei der Anhörung von David Grush angedeutet. Da wurde er nämlich gefragt, ob er weiß, ob ausländische Regierungen Kontakt mit NHI haben. Und da hat er gesagt, weiß ich nichts, kann ich nichts dazu sagen. Und dann hat ein paar Minuten später eine andere Abgeordnete, David Grush, gefragt, wissen Sie, ob es Kontakte zwischen der US-Regierung und nichtmenschlicher Intelligenz gibt? Und da hat er dann gesagt, dazu kann ich in diesem öffentlichen Rahmen hier nichts sagen. So. Und da hat man sich natürlich gefragt, warum sagt er das? Ja, so. Und dann sind zwei weitere Leute, haben sich zu Wort gemeldet zu der Frage, nämlich der Konteradmiral Tim Gallaudet und der ehemalige Armeeoberst Carl Nell, früherer Mitarbeiter der UAP Task Force, die beide das gesagt haben. Tim Gallaudet sagt im November 2023, es ist an der Zeit, bekannt zu geben, dass wir in Kontakt mit nichtmenschlicher Intelligenz stehen. Das muss der Öffentlichkeit mitgeteilt werden. Und Carl Nell sagt bei einer Investorenkonferenz 2024 im Mai, nichtmenschliche Intelligenz interagiert seit langem mit der Menschheit. Diese Interaktion ist nicht neu, sie findet ständig statt. Und es gibt nicht gewählte Personen in der Regierung, die darüber Bescheid wissen. So. Und er sagt dann sogar noch, wenn man mit der Realität seines religiösen Glaubenssystems konfrontiert wird, zum Beispiel mit der Realität des Metaphysischen, eines Engels, eines Boten Gottes oder was auch immer, dann ändert das den Umgang mit der Realität gewaltig. Auch wenn man schon daran glaubt. Es ist nämlich eine Sache, daran zu glauben und eine andere Sache, es zu wissen. Und deswegen hat man sich natürlich die Frage gestellt, wie sieht denn dieser Kontakt überhaupt aus? Wovon reden die hier eigentlich, ja? Was soll das für ein Kontakt sein? Dass sie vielleicht Hilfe haben beim Nachbauen von diesen Fluggeräten oder mit was haben die denn da eigentlich Kontakt? Und jetzt kommt also Jake Barber und erzählt, dass er beim Anflug auf diese achteckigen Fluggeräte plötzlich tiefgreifende Emotionen gefühlt hat, die ihn so verstört haben, dass er seine Hubschraubermission fast abgebrochen hätte. Er war nämlich bei Nacht im Gebirge unterwegs und musste sich eigentlich voll auf die Instrumente konzentrieren und so. Und fliegt aber über dieses Objekt drüber und was er da bergen soll. Und da überwältigt ihn dieses gewaltige Erlebnis vollends, sagt er. Er sagt, ich zitiere jetzt aus dem Interview, das er Ross Coulthard gegeben hat. Er sagt, ich hatte das Gefühl, dass etwas mit mir verbunden war. Ich hatte das Gefühl, dass etwas von meiner Seele Besitz ergriff und mir eine Art Orientierung gab, was ich da tun sollte und wie bedeutsam das war, was ich da tat. Er sagt, das war so eindrücklich, die Erfahrung, dass er angefangen hätte zu weinen. Und als er dann die 30 Kilometer bis zum Zielort geflogen ist mit diesem Objekt am Haken, was er da bergen sollte oder wegtransportieren sollte, sagt er, er hätte das Gefühl, als wäre da etwas in ihm. Ich hatte das Gefühl, als wäre ich von dem schönsten Geist besessen, von dem ich je besessen war. Das sei so wunderschön gewesen, aber da sei gleichzeitig auch so ein Gefühl von Traurigkeit gewesen und er hätte sowas empfunden wie den Geist Gottes, aber nicht in einer männlichen Form, es wirkte eher weiblich, ist so eine Art, wie so eine Art Frequenz, die sich mit ihm verbunden hätte. Und er sagt, was immer diese Kraft war, aber seit dieser Nacht ist sie bei mir geblieben und die ist auch das, was mich jetzt anleitet und beschützt. Das sagt er. Und
sehr interessante Aussage natürlich, ja. Es kann natürlich sehr viel Interpretation auf seiner Seite sein, aber ja, und er wird da wirklich sehr emotional, also er auch in diesem Interview, ne, mit Ross Coulthard.
Wobei ihm das nicht alle abkaufen, die ihn persönlich kennen, aber
wirklich? Okay. Aha, interessant.
Das heißt, das muss nichts heißen. Ich kauf's ihm ab.
Was kaufen? Naja gut, wir kennen ihn aber nicht. Was kaufen ihm die nicht ab? Oder passt das nicht zu ihm oder wie? Oder?
Das ist ja völlig egal, weil ich kann jetzt auch nicht sagen, wer was ihm nicht abkauft. Das würde jetzt in eine Sackgasse führen. Aber jetzt das andere Interessante, was Jake Barber da gesagt hat, und zwar nicht in diesem Interview, sondern dann in einem späteren Interview, ist natürlich etwas, was die Frage betrifft, ja, das sind gleich mehrere Objekte runtergekommen. Wieso kommen die denn alle ausgerechnet auf diesem Testgelände der USA runter, irgendwo in der Wüste? So sehr, dass, wieso kommen die da so regelmäßig und so oft runter, dass das US-Militär sogar geheime Hubschrauberpiloten ausgebildet hat, die nur für die Bergung von solchen Objekten zuständig sind? Also wie kommt das eigentlich? So. Und dazu hat er in einem anderen, und zwar hat es Jake Barber mit ehemaligen Kollegen aus diesem geheimen Programm jetzt eine eigene Initiative gegründet, die heißt Skywatcher. Und da behaupten sie, dass sie mit denselben Methoden, wie sie das früher gemacht haben, da jetzt selber Kontakt herstellen wollen. Und er sagt in dem Teil 1 dieser Skywatcher-Serie, dass es gar kein Zufall war, dass diese Objekte dort geborgen worden sind, dass die alle dorthin gekommen sind, denn die seien bewusst bewirkt worden. Und zwar von Menschen, die diese Objekte gezielt herbeigerufen hätten. Und das finde ich total interessant. Er sagt, diese Absturzbergungen, für die er verantwortlich war, die hingen mit einem anderen Programm zusammen und da ging es darum, wie sich Bewusstsein auf Technologie auswirkt und wie man damit in Verbindung treten kann. Also wie man mit Bewusstsein auf Technologie, wie man mit Bewusstsein mit Technologie in Verbindung treten kann. Und da sei also ein System entwickelt worden, wo Menschen sich mit einer bestimmten Technologie verbinden konnten, die, wenn sie in der Lage waren, ihr eigenes Bewusstsein entsprechend zu manipulieren. Und diese Experimente von diesem Geheimprogramm, die hätten dann rasch zu der Einsicht geführt, dass die Schnittstelle zu dieser Technologie, zu dieser abgefahrenen UAP-Technologie, die diese ganzen Zickzack-Manöver fliegen kann und Überschall, Überlichtgeschwindigkeit und blitzartig beschleunigen und so weiter und so fort. Um diese Technologie zu kontrollieren, da braucht man halt nicht eine Schnittstelle mit Hebeln und Knöpfen, sondern man kontrolliert sie über den Geist, über das Bewusstsein. Und darum hätte man also bei diesem Legacy-Programm, was diese Objekte untersucht, diese abgestürzten Dinger, darum hätten die eine Spezialeinheit gegründet mit Leuten, die über solche speziellen Bewusstseinsfähigkeiten verfügen würden. Also die Fähigkeit, dass sie sich außerhalb der Zeit bewegen können. Er sagt, er nennt das Menschen mit extratemporalen Fähigkeiten.
Ich meine, gut, da fallen mir jetzt zwei Sachen dazu ein. Das eine ist, dass es schon vor Jahrzehnten, glaube ich, Versuche gab, wo also Jetpiloten ihre Jets mit Gedanken steuern. Wo man ganz einfach, aber sagen wir mal relativ profan, wo man halt gewisse, also wo man misst die Vorgänge im Gehirn und dann halt lernt, wie schauen die aus, wenn er nach links fliegen will oder nach rechts, ne? Da gibt's ja, wirst du sicher kennen, es gibt ja auch Versuche, wo man Mauszeiger am Bildschirm mit Gedanken, ja, vielleicht unter leichten Gänsefüßchen gesetzt, steuert. Also in Wirklichkeit misst man halt die physische Reaktion des Gehirns. Und ja, ich weiß jetzt, ich habe das jetzt nicht in der Tiefe recherchiert. Ich weiß jetzt nicht, wie weit die da gekommen sind, ob man jetzt wirklich, ob Jets wirklich jetzt mit sowas gesteuert werden können. Mercedes hat ein Mind Control Car herausgebracht. Das kann man googeln. Das wird mit Gedanken gesteuert. Da setzt du dir so ein Headset auf und dann steuerst das Auto mit Gedanken. Was du wirklich machst, ist, du gibst ihm Befehle und das Auto ist eigentlich ein Selbstfahrer. Aber du sagst dem Auto, wo es hinfahren soll und anscheinend soll das schon so rudimentär funktionieren. Also, okay. Hat vielleicht überhaupt jetzt nichts damit zu tun, aber klingt so großartig, oh ja, wir steuern Geräte mit Gedanken. Naja, machen wir auch schon. Und das andere, was vielleicht interessanter ist in dem Zusammenhang, ist, in der letzten Sendung hatte ich zwei Herren von der Firma Weird zu Gast, die, das sagte sicher was, die Princeton, die Princeton Engineering Versuche PEAR weiterführen. Also die haben auch diese ganze Gerätschaft dort aufgebaut und die entwickeln diese Technik, wo man ja auf Zufallsprozesse quasi über das Bewusstsein Einfluss nimmt und wo inzwischen ja eigentlich eindeutig nachgewiesen ist, dass es Einflüsse auf quantenphysikalische Zufallsprozesse gibt, die eigentlich gar nicht bestehen können. Und das Ganze wurde getriggert, ich glaube in den 60ern oder 70ern, ich glaube jetzt von Boeing, aber es kam jedenfalls aus dem Aerospace-Bereich, weil man einfach wissen wollte, man hat festgestellt, Equipment in Flugzeugen reagiert dann, wenn der Pilot unter Stress ist, oft sehr seltsam. Kann das sein, ja, dass ein Pilot unter Panik auf diese Technik irgendwie seltsame Einflüsse hat? Und so entstanden diese ganzen, PEAR wird er was sagen, oder? Diese Versuche, die Princeton Eggs und so weiter. Oder?
Ja, genau, also diese.
Und so entstand, das Ganze. Und ja, man baut halt, also Weird baut inzwischen ein Gerät, das funktioniert mit zwei solcher Zufallsgeneratoren und misst die Korrelation. Die dürften eigentlich überhaupt nicht korreliert sein, wenn sie völlig zufällig sind. Und die können zum Beispiel jetzt, wenn da jetzt Rituale abgehalten werden, können die tatsächlich in der Analyse im Nachhinein, also das ist ein völlig objektiver Algorithmus, der dann die beiden Zufallsläufe dieser Zufallsgeneratoren untersucht und der markiert dann ganz bestimmte Zeitpunkte und die stimmen angeblich, ja, überein mit, ja, da hat das Ritual begonnen, da war der Höhepunkt, da war der Ausklang und so weiter. Ja.
Wie heißt das? Wie heißen diese?
Weird. W-Y-R-D. Die letzte Sendung, kannst du vielleicht mal reinhören. Mhm. Ausgesprochen spannend, ja. Und ja, das
ist eine österreichische Firma oder was ist
das? Das sind zwei Österreicher, die bei mir zu Gast waren, also Michael Oswald und Wolfhard Janu. Und die Firma heißt Weird, die ist in England, die ist in Yorkshire und die haben wirklich diese, vielleicht kannst du dich erinnern, das heißt glaube ich, Murphy heißt das Ding, wo 5000 Bälle irgendwie so stochastisch verwürfelt darunter fallen und dann meistens in seiner gaußschen Verteilung enden. Aber wenn dann jemand davor sitzt und sagt, er möchte mehr links oder mehr rechts, dann verschiebt sich das tatsächlich. Das ist einer dieser Versuche, der ist eigentlich so ziemlich am bekanntesten. Und dann gibt's eben noch alle möglichen anderen und dann so, also da gibt's rein mechanische und dann gibt's so mechanische, die teilweise schon mit Zufalls, Generatoren arbeiten und dann gibt es halt die Versuche mit rein auf Zufallsgeneratoren. Da gibt es die Princeton Eggs, wo zum Beispiel dann Ausschläge detektiert wurden, zum Beispiel bei 9/11 oder beim Tod von Lady Diana. Und die haben das eben jetzt weiterentwickelt. Ja, da werden wir sowas auch einmal bestellen. Also da gibt es ein Gerät eben, das ist also integriert in so einen kleinen, so eine Art Raspberry Pi, wo also die zwei Zufallsgeneratoren sind und wo halt diese Algorithmen implementiert sind, die dann die Korrelation auswerten und so weiter und wo dann du so Marker setzen kannst, so jetzt fängt das Ritual an und so weiter und dann kannst du es im Nachhinein vergleichen durch die algorithmische Auswertung. Ja, und das ist, also das Interessante ist nämlich, seit Jahrzehnten eigentlich ist klar, glaube ich, ziemlich, Ja, also da gibt's auch Papers drüber. Die sind auch peer-reviewed, ne? Nach dem wird ja immer wieder gefragt. Aber wenn es die dann gibt, dann interessieren sie plötzlich keinen mehr. Und es ist ziemlich nachgewiesen inzwischen, dass das Bewusstsein, in dem Fall auf einen quantenphysikalischen Prozess, der also, es ist eine Zener-Diode, ja, wo irgend so ein Tunneleffekt auftritt. Und es gibt keine physikalische Wechselwirkung, die diesen Prozess beeinflusst. Und dennoch statistisch, vor allem über mehrere Versuche, eindeutig belegbar, gibt es Einfluss, wenn jemand davor sitzt und eine bestimmte Intention hat. Ne?
Ja, absolut, genau. Ich habe auch mal Roger Nelson dazu interviewt.
Genau, der ist einer der Urväter dieses ursprünglichen Programms. Genau.
Das Global Consciousness
Project. Genau, und also WIRD führt quasi diese Arbeit irgendwie fort. Das ist so quasi Global Consciousness Projekt. 2.0 gibt es schon, vielleicht 3.0, aber also genau. Mhm. Mhm.
Aber lass uns nochmal zurück zu den UFOs kommen. Du bist jetzt drei Etappen weiter vorgaloppiert und ich war noch bei der Interaktion mit den UFOs.
Aber ich meine, diese Interaktion, warum ich das jetzt erzählt habe, ist, dass eben die Tatsache, dass wir auf, in dem Fall quantenphysikalische Prozesse, einen Einfluss haben, ist eigentlich schon belegt. Ne? Also das ist.
Aber es ist nicht so ganz einfach.
Einfach ist es nicht, ne?
Es gibt nämlich eine Replikationskrise. Es gibt das Problem, wenn du, man sollte ja jetzt annehmen, wenn man so einen statistischen Effekt hat und ja, lass uns kurz darüber reden. Also einer der Versuche war ja, bevor sie das Global Consciousness Projekt begonnen haben, war ja, dass sie einen Zufallsgenerator in eine Kiste gepackt haben und an der Kiste ist vorne eine rote und eine grüne Lampe dran und der Zufallsgenerator entscheidet, jetzt geht die rote oder die grüne Lampe an. Wenn das Ding unbeobachtet ist, dann spuckt der Zufallsgenerator mehr oder weniger beide Lichter gleich häufig aus. Also das heißt, du hast diese typische statistische Normalverteilung, die Glockenkurve, die mehr oder weniger 50-50 gehen dir an. Wenn du, und je mehr du das durchlaufen lässt, desto mehr gleichen sich diese beiden Ergebnisse an. So. Und jetzt setzt du jemanden davor und sagst dem, mach mal, dass die rote Lampe öfter angeht als die grüne Lampe. Und dann geht tatsächlich die rote Lampe statistisch signifikant öfter an als die grüne Lampe.
Genau, von dem rede ich. Und WIRD
hat
das weiterentwickelt quasi. Die haben einen Detektor entwickelt, der ist noch sensibler, weil sie mit zwei Generatoren arbeiten. Aber es ist genau das, genau.
So, wenn du jetzt jemanden davor setzt, der nicht daran glaubt, dann es ist nicht genauso häufig wie in dem anderen Fall, aber auch dann hat mir Roger Nelson gesagt, auch dann gibt es diesen Effekt, aber genau umgekehrt. Dann geht eben, wenn er die rote Lampe anmachen soll, geht halt die grüne Lampe öfter an als die rote Lampe, aber auch statistisch signifikant. Nicht ganz so stark wie der andere Effekt, aber beide, wir reden da über verschwindend geringe statistische
genau, aber Effekte. über viele Versuche hinweg wird es signifikanter, ne?
Also aber dann, wenn du eben diese Versuche immer weiter fortführst, verschwindet das dann in der Masse der Effekte und das ist halt ein total interessanter Punkt.
Das habe ich gerne später noch kommen würde, das heißt, dass das verschwindet, ja, ehrlich gesagt eigentlich
doch, das heißt die Replikationskrise, dann müssen die sich ein neues Experiment einfallen lassen und dann tritt der Effekt wieder auf, ist er dann auch.
Ach so, ja, du meinst dieser nennt sich glaube ich MPI, genau. Allerdings die Versuche, die WIRD macht mit ihrer quasi weiterentwickelten Technologie, dieser Decline-Effekt heißt das, glaube ich, tritt dort nicht auf. Und die haben das auch mit Walter Lukadu, der hat ja diese Theorie da irgendwie weiterentwickelt, besprochen und auch Walter Lukadu meinte, dass das bei ihrem Versuchsaufbau nicht auftreten sollte oder nicht so stark.
Okay, das ist interessant. Ich habe ein Interview gemacht mit Markus Meyer von der Uni München und das heißt auf Exomagazin TV Unus Mundus, die geheime Welt. Der ist dort Psychologieprofessor und der leitet dort die Forschungsgruppe Geist-Materie an seinem Forschungsbereich. Und der Hauptforschungsschwerpunkt ist eben genau diese Interaktion zwischen subjektiver und objektiver Realität oder anders gesagt Einfluss von Geist auf Materie, der eben schon vielfach experimentell belegt worden ist. Und der macht eben genau solche Experimente auch, wie sie dort am Peer Lab durchgeführt worden sind. Und der hat mir erzählt, dass es da eben diesen Effekt gibt, den diese Replikationskrise, die sie da haben.
Und bei den beim ursprünglichen Aufbau oder bei diesem ursprünglichen Ansatz, wo man nur einen Zufallsgenerator hat und dann dort versucht halt, da scheint er aufzutreten, aber bei diesen Versuchsaufbauten, die haben und vor allem auch jetzt mit der Technologie, weiß nicht, wie das jetzt alles dann genau zusammenhängt, scheint der nicht oder sehr gering nur aufzutreten. Also die sind anscheinend replizierbar, also diese Ausschläge, zum Beispiel während Ritualen, die haben das während Tantra-Ritualen vor allem gemacht, die sehr emotional sind. Und dort scheint es eigentlich immer wieder in derselben Intensität aufzutreten. Aber gut, ich kann jetzt mal wiedergeben, was man mir erzählt hat. Ja.
Ja. Wie wollen wir weitermachen? Ich weiß nicht, was du von mir wissen willst oder ob wir weiter über die Interaktion reden wollen.
Ich wollte es nur einwerfen, dass diese Interaktion von Bewusstsein und der Einfluss von Bewusstsein auf Materie, dass das inzwischen recht gut nachweisbar ist auch.
Genau, aber sie ist halt nicht kausal. Sie hängt nicht kausal zusammen, sie lässt sich nicht beweisen. Und das ist das Wichtige auch an den.
Weißt du, also da bin ich anderer Meinung, aber okay. Also laut den Leuten, mit denen ich da gesprochen habe, lässt sie das inzwischen mit einer hohen Signifikanz von Sigma irgendwas 7, also 1 zu, keine Ahnung, einer Milliarde oder so. Teilweise, wenn man jetzt mehrere dieser Versuche zusammennimmt, zeigen. Aber okay.
Also das ist mir völlig neu, das muss ich mir mal angucken. Weil mein Stand der Dinge ist, das, was mir der Professor Meyer gesagt hat, dass sie, sie versuchen ja, sich zu erklären, wieso der Geist Einfluss auf die Materie nehmen kann. Und sie ziehen da das Unus-Mundus-Modell von Carl Gustav Jung und Wolfgang Pauli heran. Mhm. Die geht ja davon aus, dass normalerweise trennen wir ja zwischen der subjektiven Welt und der objektiven Welt. Die subjektive ist alles das, was innen passiert, Geist, Bewusstsein, Liebe und so weiter. Und Objektivität ist, was du messen kannst. Materie, physikalische Welt und so weiter. Und eigentlich dürfte es gibt diese Barriere zwischen diesen beiden Sachen. Es dürfte eigentlich der subjektive Empfindungszustand keinerlei Einfluss haben auf das Objektive. Und um sich zu erklären, wie es diesen Zusammenhang eben doch geben könnte, gehen sie von dieser Unus-Mundus-Theorie aus, von dem Tiefenpsychologen Jung und dem Quantenphysiker Pauli, die da besagt, dass es eine Realität gibt, in der das Subjektive und das Objektive eine ungeteilte Einheit bilden, dass die eins sind. Und zwar in einer Realität, die vor der Wahrnehmung oder der Messung existiert. Und du weißt ja, der Nobelpreisträger, wie hieß er? Ganz berühmter Name, der jetzt neulich den Nobelpreis bekommen hat, habe ich in meinem Buch auch drüber geschrieben, der hat ist auch ein Österreicher.
Super.
Du weißt, wen ich meine.
Ja, der war auch Vorsitzender.
Der die Quantenteleportation gemacht hat und so, Zeilinger.
Zeilinger, danke.
So, der,
Uni Innsbruck, ne?
Genau, der hat in seiner Nobelpreisrede gesagt, so in dem Nebensatz, man kann heutzutage nicht mehr davon ausgehen, dass etwas, wenn es nicht beobachtet oder gemessen wird, überhaupt physikalisch existiert. Also, der gesagt, dass erst dadurch, dass es beobachtet wird oder gemessen wird, wird es physikalisch, also wird es real. So. Und dann ist natürlich die Frage, in welchem Zustand existiert es vorher, ja? Die Schrödinger Katze sozusagen, die sowohl tot als auch lebendig ist, so eine Art Schwebezustand und sowas. Und er sagt, diese Realität ist vorbewusst und vorphysikalisch und enthält alle Möglichkeiten der Realitätsformen, also alle Möglichkeiten, wie sich das dann in der Realität abbilden kann. Das ist also der Bereich, in dem alles Mögliche rumschwirrt und erst durch die subjektive Absicht eines Individuums, dass etwas so und so sei, wird dann aus diesem Bereich der unendlichen Möglichkeiten eine ganz bestimmte Möglichkeit wahrscheinlicher gemacht und manifestiert sich in der Realität oder auch nicht. Und er nennt das dann Also diese Sachen, die dann durch diesen subjektiven Wunsch in der objektiven Welt erschaffen werden, die nennt er subjektiv. Eine schöne Mischung zwischen subjektiv und objektiv. Und er sagt, da gibt's eben aber das Problem, dass diese subjektiven Sachen sich der Beweisbarkeit entziehen. Also je mehr man versucht, die zu objektivieren und zu messen, desto mehr verschwinden die. Und das gilt halt eben für diese Versuche mit den Zufallsgeneratoren, für die statistischen Durchläufe, die da machen. Und das gilt für eine ganze Reihe von anderen Sachen auch.
Ja, es gilt zum Beispiel für UFO-Sichtungen, oder?
Das ist, genau. Und das ist jetzt, und da kommen wir ja jetzt in diesen großen Bereich, der halt die Frage berührt, was genau wird da eigentlich kontaktiert, wenn die Psionics da aktiv werden? Was machen die denn da eigentlich? Ja, eigentlich könnte man sagen, es ist so eine Art Anrufung, Herbeiwünschen, ja, Anbetung, Anrufung von sowas gibt es seit Jahrtausenden in allen Kulturen, wird das beschrieben. Das ist das Grundprinzip von gesund beten, von Anrufen von Göttern, also weißt du, ich meine im Hinduismus, die haben ja,
ich sag dazu immer Freiluftseance, weil da macht man auch nichts anderes. In einer Seance, ja, da setzen sie die Leute zusammen, singen ein bisschen, kommen in eine gute Stimmung und dann erwarten sie halt alle, dass das Medium dann als Channel quasi da irgendwelche Dinge manifestieren lassen kann. Also eigentlich für mich hat ziemlich lustige Parallele. Oder Stephen Greer jetzt mit seinen C5-Experimenten, die er seit den 90ern macht, ne? Wo er auch nichts anderes passiert, ne? Als dass eben Menschen zusammenkommen und dann konzentrieren sie sich da auf irgendwas oder meditieren und dann plötzlich tauchen da die Lichter am Horizont auf. Finde ich extrem faszinierend. Sowas.
Genau. Greer hat das ja alles schon gesagt vor vielen Jahren mit seinem CE5-Protokoll. Nur bei Greer ist es halt das Problem, der ist so schwer ernst zu nehmen. Die Art und Weise, wie er das kommuniziert, ist halt so so alternativlos und so truth und so. Weißt du, das ist
so was? Das Wort habe ich nicht verstanden.
Ready for the truth, ja.
Also, ja. Und so. Ja, ja, er ist das sehr absolutistisch, ja.
Also, ich bin inzwischen zu der Überzeugung gelangt, dass wir es bei UFOs mit was zu tun haben, was aus dieser Unus Mundus kommt, aus dieser Welt der Quantenwahrscheinlichkeitswolken, Bewusstseinsstrukturen, die formlos, körperlos dahin wabern in einem Kontinuum, das für uns Menschen nicht vorstellbar ist. Da, ich habe auch mal ein Interview mit Lukadu gemacht, Walter von Lukadu, der sagt, er hält sich da an Immanuel Kant. Immanuel Kant hat herausgekriegt, wir können nur in Kategorien denken. Und wenn wir eine Kategorie nicht kennen, also wir müssen alles irgendwie einordnen können. Wenn wir das nicht einordnen können, können wir es eigentlich gar nicht, können wir gar nicht drüber nachdenken, können wir, ja, führt zu nichts. Und wenn es aber eine Kategorie wird, ist es nicht mehr das, was es ist. Also in dem Moment, wenn wir es festnageln wollen, ist es nicht mehr das, was es wirklich ist. Und es ist ganz interessant, wenn man sich jetzt mal anguckt, wie das mit den UFOs aussieht. Also es wird ja seit Jahrzehnten versucht, Kategorien für UFOs zu machen. Und es gibt ja auch so rohe Kategorien, ja, die dreiecksförmigen, die eiförmigen oder runden, die scheibenförmigen, so. Aber wenn man sich das genauer anguckt und dazu sagt, hat Illobrand von Ludwiger, der große deutsche UFO-Forscher, ja gesagt, dass kaum ein Typ von Objekten dem anderen ähnelt. Und wenn die Formen einfach sind, zum Beispiel Dreiecke, dann sind die Details an jedem Dreieck anders. Und auch die fliegenden Teller haben unterschiedliche Größen und besitzen ganz unterschiedlich geformte und große Kuppeln und so weiter.
Wobei man muss dazu, aber man muss halt auch sagen, frage mal Leute nach einem Unfall, wie die Autos ausgesehen haben, ne? Da wird da auch jeder was anderes erzählen. Also ich frage mich da ein bisschen, wenn man jetzt wirklich Fotos hätte und je nach Natur dieses Phänomens ist es vielleicht sehr schwierig, da ein Foto anzueignen, weil es sich eben nicht so bannen lässt, ne, weil die Signalgenauigkeit umso geringer ist, je genauer die Dokumentation ist, ne. Das sagt ja dieses Gesetz der MPI, ich habe es jetzt leider nicht im Kopf, aus. Ne? Das heißt, je genauer du das dokumentierst, desto schwächer ist eigentlich das Phänomen.
Ja, und es ist auch, genau, da komme ich dann nachher noch dazu. Lass mich mal kurz ein bisschen erzählen, bitte. Ich komme jetzt sonst raus, was ich eigentlich jetzt sagen möchte. Oder möchtest du mir noch andere Fragen stellen? Dann kann ich auch
versuchen. Nein, erzähl nur.
Okay, also James Lakatsky vom Militärgeheimdienst DIA, der das Auswehrprogramm geleitet hat, mit dem habe ich ja dieses Interview gemacht. Und er hat aber in einem anderen Interview das auch noch viel schöner gesagt als in meinem Interview, nämlich bei Weaponized. Da sagt er, es ist so, als würden wir mit unserem Auto einen Ausflug machen und jedes Fahrzeug auf der Straße hat ein anderes Design. Wie kann das sein? Wir machen in der Autoindustrie natürlich das Gegenteil. Jeder SUV sieht genauso aus wie jeder andere SUV und bei den UAPs ist es genau umgekehrt. Warum ist das so? Jedes UFO sieht anders aus. Und dann gehen die auch noch mit der Zeit.
Aber Entschuldigung, Robert, sieht wirklich jeder SUV aus? Naja, sieht da wirklich so aus?
Gott,
in den Details, weißt du, was das meint?
Ja, du weißt doch, was er meint. Also es gibt halt, wir haben halt eine Massenfertigung und da gibt's halt den Skoda Kodiaq. Und dann gibt's den VW T-Cross. Das sind jetzt beides SUVs, die sind beide höher gelegt. Der eine hat einen etwas kleineren Kofferraum, der andere hat einen größeren. Und der eine ist vielleicht ein bisschen höher und breiter und der andere ist kleiner und tiefer. Aber es sind beides SUVs, das wäre sozusagen die Oberkategorie. Aber dann gibt's von jedem dieser Modelle hunderttausende Autos. Da gibt's hunderttausende, weiß nicht wie viele Millionen VW Golf durch die Gegend fahren. Wenn du das siehst, weißt du, das ist ein VW Golf, weißt du? Dann kannst du sogar sagen, das ist die Dreier-Serie oder die Fünfer-Serie oder sowas. Und das kannst du halt bei den UFOs nicht. Du kannst halt nicht sagen, ach, das ist jetzt das Dreier-Dreieck oder sowas, weißt du? Sondern jedes Ding sieht anders aus. Laut Ludwiger, laut Lakatsky und auch Elizondo hat es angedeutet, dass wirklich jedes UFO, das berichtet wird, anders aussieht. Also jedes einzelne sieht anders aus, ähneln sich auf den ersten Blick, aber sieht anders aus. Und wie kann das sein? Und dazu kommt ja noch, dass die Formen dann auch noch mit der Zeit gehen. Also die ändern sich im Laufe der Zeit. Ich habe mit Jacques Vallée ein Interview gemacht. Er ist ja derjenige, der die große Capella-Datenbank die Mega-Datenbankstruktur bei ORSEP geschaffen hat, die inzwischen bei Arrow im Einsatz ist, was kaum einer weiß. Und er hat mir das erste Interview darüber gegeben. Und da habe ich ihn gefragt, er hat ja immerhin, das ist eigentlich ein Datenlager aus 6 verschiedenen Datenbanken, die miteinander verknüpft sind. Und da hat er die mordsmäßige Anzahl von 240.000 Fällen zusammengetragen, die stichhaltig sind. Also jetzt nicht irgendwelche Sachen, sondern Sachen, die er wirklich aus Regierungsdokumenten, aus glaubhaften Augenzeugenberichten und so weiter hat, die halt jetzt, und diese Datenbank, wenn du die dann natürlich so anlegst, dass der Geheimdienst was damit anfangen kann, dann ist ja die große Frage, na, was gibt's denn da für Muster? Was gibt's denn da für Gemeinsamkeiten und so weiter? Und da hat er gesagt, also eine Gemeinsamkeit ist, das Phänomen tritt in Wellen auf, jede Woche oder jeden Monat gibt es ein paar Fälle und dann gibt es eine Hochphase und in dieser Hochphase ändert das Phänomen seine Struktur. Also diese Hochphasen sind interessant, weil es halt für bestimmte Zeiträume wiederkehrende Muster gibt, aber danach ändert sich das wieder. Und das siehst du halt, wenn du dir das anguckst, vor Beginn des 19. Jahrhunderts haben die Leute Luftschiffe gesehen, teilweise mit Leuten in den Gondeln, die dann, also da gab es noch keine Luftschiffe, ja, das war so kurz vor der Entwicklung der Luftschiffe, wo dann Leute runtergewunken haben. Im Zweiten Weltkrieg haben die alliierten Kampfflieger dann Foo Fighters gesehen.
Entschuldigung, davor haben die Leute Schiffe wirklich im Himmel gesehen, ne?
Ja, da meine ich ja die Luftschiffe.
Nein, ich meine Schiffe, richtige Schiffe, hat man auch vor Hunderten von Jahren. Da gibt es Berichte,
so, okay.
Ja, wo sogar wo einmal Anker geworfen. Also da gibt es die absurdesten Berichte. Also man hat wirklich immer die Dinge gesehen, die man halt kennt. Ja.
Dann waren es in Schweden die Geisterraketen, dann waren es in den 50er Jahren die kreisrunden metallischen Adamski-UFOs, ja. Und in den 90er Jahren waren es dann fliegende Dreiecke, wie bei der belgischen UFO-Welle. Jetzt inzwischen sind es drohnenähnliche, rundgelutschte Tic-Tacs, die das US-Militär da gesehen hat. Und bei vielen Gelegenheiten. Und das ist ja auch das, was Jake Barber hier berichtet. Und es kann auch wirklich sehr gut sein, dass wir die richtigen Trends, what's hot and what's not in UFO-Design, dass wir das gar nicht mitkriegen, weil das alles der militärischen Geheimhaltung unterliegt. So wie etwa bei dieser angeblichen Drohnenwelle bei französischen Atomkraftwerken ab dem Jahr 2014 oder bei dem, was jetzt auch gerade vor sich geht. So, und das heißt, die UAPs gehen irgendwie mit der Zeit oder anders gesagt, sie scheinen der jeweiligen Zeit immer um ein paar Jahre voraus zu sein. Das ist ja der Eindruck, den man hat. Und es gibt auch ein sehr interessantes Buch von Vallée und Chris Orbeck, das heißt Wonders in the Sky. Da haben die beiden 500 Überlieferungen über seltsame Erscheinungen aus der Geschichte zusammengetragen. Die erstrecken sich bis ins Jahr 1000 nach Christus, wobei sie aber Sichtungen bis nach 1879 ausgeklammert haben, weil dann könnte es halt wirklich auch irdische Fluggeräte gewesen sein. Und das zeigt, dass das ein anhaltendes Phänomen ist, was die Bevölkerung oftmals religiös gedeutet hat oder als Botschaft oder Bestrafung Gottes. Und dann gibt's natürlich noch jede Menge Nahbegegnungen. Was ist mit der Fatima-Sichtung zum Beispiel, wo die Jungfrau Maria gar nicht so aussah, wie sie heutzutage als die katholische Jungfrau Maria dargestellt wird, mit der Krone und dem Silberkranz mit diesem Umhang und diesem ganzen Zeug, sondern die hatte in der originalen ersten Darstellung oder laut den ersten Beschreibungen der Kinder, die unmittelbar nach den ersten Sichtungen gemacht wurden, abgegeben worden sind, hatte die einen eng anliegenden Karo-Anzug an mit kurzen Hosen und die Waden waren nackt, ja, also nackte Waden, und das im katholischen Portugal von 1917, was also wohl kaum zu den Kleidungsgepflogenheiten dort gepasst hat. Und die hatte auch keinen Rosenkranz in der Hand, sondern die hatte eine leuchtende Kugel an der Taille und so weiter und so fort. Und natürlich sind dort auch Effekte beobachtet worden, die man heutzutage mit der Wirkung von Mikrowellenstrahlung vergleichen würde. Ich habe darüber in meinem Buch, Sie sind hier was jetzt, ausführlich geschrieben, und ich beziehe mich dabei auch auf die Arbeit von zwei portugiesischen Forschern, Joaquim Fernandes und Fina D'Armada von der Universität Fernando Pessoa in Portugal, die das in mehreren wissenschaftlichen Ausarbeitungen also ausgiebig erörtert haben. Das ist jetzt nicht aus der Luft gegriffen, was ich hier sage. Und da ist eben, ja, da hast du jetzt ein Phänomen von 1917, was bei den Leuten damals einen bleibenden Eindruck hinterlassen hat. Dann hast du Hesekiel natürlich, ja, der himmlische Thronwagen, der da heruntergekommen sein soll in der Bibel. Die ganzen Beschreibungen, die der Prophet Hesekiel da liefert, viele von denen erinnern an technische Apparate. Es gibt ja sogar diesen NASA-Ingenieur Joseph Blumrich, hieß er, glaube ich, der anhand der biblischen Beschreibungen von dem himmlischen Thronwagen dann ein Mars-Rover entwickelt hat und dieses Konzept der Räder, die sich in alle Richtungen drehen können, zu Patent angemeldet hat und sowas. Weiß nicht, wann, ob das jemals zum Einsatz kommt oder ob die dann noch geilere Sachen haben, wenn sie dann bald auf dem Mars landen. Aber der Punkt ist, damals da wirkte das auch schon irgendwie technisch. Heute haben wir jetzt dann diese Tic-Tac-UAPs vor dem Flugzeugträger. Und es werden Engel und Lichtgestalten berichtet, sowohl damals als auch heute. Also der Engel, der die Geburt von Jesus Christus verkündet hat, das klingt ganz ähnlich wie das, was der Wachsoldat José Manuel Trejo 1976 auf dem Luftwaffenstützpunkt Talavera La Real im Südwesten von Spanien erlebt hat. Dort ist nämlich, als er kurz vor der Wachablösung war, plötzlich zischendes Geräusch in der Luft aufgetaucht. Die ganze Umgebung war in helles Licht getaucht. Er und seine Kameraden wurden angewiesen zu gucken, was da los ist. Und dann sehen sie, ich kürze das jetzt ab, sie sehen eine grüne, leuchtende, menschliche Gestalt, die etwa 2,90 Meter bis 3 Meter groß ist und einen halben Meter über dem Boden schwebt. Und als die Soldaten, also Trejo, ich habe mit ihm selbst gesprochen, als ich letztes Jahr in Madrid zu einem UFO-Kongress eingeladen war, da war der nämlich auch da. Und der Fall, das hat sich so abgespielt. Da gibt es Dokumente. Da gibt es also von der spanischen Luftwaffe tatsächlich freigegebene Dokumente, die diesen Fall beschreiben. Ja. Und Trejo steht mit seinen Soldaten dort vor dieser Figur. Die anderen Soldaten stehen hinter Trejo. Das heißt, die Soldaten, also er steht in der Schusslinie zwischen den Soldaten und dieser Figur. Jetzt rennt der Hund, der Wachhund, auf die Figur zu und springt zum Angriff, aber wird auf dem halben Wege durch die Luft zurückgeschleudert und landet hinter diesen ganzen Soldaten. Also laden die plötzlich ihre Waffen durch und fangen an zu ballern. Und kurz bevor die den Abzug drücken, legt diese Figur, diese grüne Leuchtfigur, die ihre Arme ausgestreckt hat nach beiden Seiten, plötzlich ihre Arme nach vorne zusammen und richtet sie auf José Manuel Trejo, der plötzlich sowas spürt wie so eine Art Schuss, der seine Brust trifft und er sackt kraftlos zusammen und fällt nach vorne auf den Boden. Und zwar genau in der Millisekunde, bevor die Kugeln seiner Kollegen ihn durchlöchert hätten. Ja, sie haben ja sogar noch seine Mütze getroffen. Die haben ihre ganzen 340-Schuss-Magazine leer geballert. Und Trejo liegt bewegungslos auf dem Boden. Die Figur ist verschwunden. Die denken, der ist tot. Die haben den erwischt. Aber er liegt ohne Schusswunde am Boden. Aber er kann sich nicht bewegen. Und der muss sich dann übergeben, als sie ihn dann hochnehmen, und spürt einen starken Schmerz und ist dann noch monatelang im Krankenhaus, im Militärkrankenhaus, wo er dann unter anderem auch, wo sie seine Gespräche, die er da im Koma oder seine Worte, die er da im Schlaf murmelt, auf Tonband aufzeichnen, und das geht dann an den spanischen Geheimdienst und sowas. Also solche Geschichten gibt's aus Spanien. Aber um das ganz kurz, ich habe darüber mal berichtet in einer der Erstkontaktsendungen, die wir auf Exomagazin TV machen. Aber da sehen wir, dass die Engelserscheinungen gab's damals und heute sehen irgendwie immer so ein bisschen unterschiedlich aus, aber leuchtend, ja. Und dann ist eben jetzt halt die Frage, was steckt dahinter?
Und genau, das ist die Frage. Und vielleicht nur ganz kurz, die Skype-Leitung ist offen. Es haben jetzt schon mehrere gefragt, wie man anrufen kann. Also es ist genauso wie immer heute noch. Einfach auf die Startseite gehen. Also wenn man im Chat ist, da links oben auf das Ei klicken, und dann findet man dort gleich am Anfang über dem Ankündertext unter anderem das Skype-Symbol, also man kann das eigentlich nicht übersehen, draufklicken, und wenn man Skype installiert hat, dann klingelt's bei uns. Man wird inzwischen jetzt schon dazu gezwungen, Teams zu verwenden, aber ja, ich weiß es nicht. Bei mir läuft Skype noch, und ich hoffe, es klappt. Bitte, Robert.
Also was dahinter steckt, darüber ja, zerbrechen sich viele Experten den Kopf. Beim Militär, beim Geheimdienst, in der Wissenschaft. Das ist ja aus verschiedener Hinsicht ist das ja interessant. Also, woher kommen diese Dinger? Was wollen die hier? Womit haben wir es hier zu tun? Ja, im Moment ist die Interpretation der US-Geheimdienste natürlich, es ist eine Gefährdung der nationalen Sicherheit, die sich allein dadurch ergibt, dass die Dinger Sachen können, die wir nicht können. Elizondo hat dazu mal in einem Interview, was ich mit ihm gemacht habe, gesagt, stell dir mal vor, du gehst schlafen und findest am nächsten Morgen in deinem Wohnzimmer Stiefelabdrücke auf dem Teppich, dreckige Stiefelabdrücke. So, es ist nichts geklaut, es steht alles noch am selben Ort, es ist auch nirgendwo eingebrochen worden. Man müsste sich eigentlich keine Sorgen machen, aber das sind halt diese Stiefelabdrücke. So, da musst du das doch als Bedrohung begreifen, weil da ist irgendjemand in deine Wohnung gekommen, ohne dass du weißt, wie er das geschafft hat und ohne dass du weißt, was er gewollt hat. Das musst du ja als eine Bedrohung wahrnehmen. So ist das halt in der Logik der Militärs. Das ist doch völlig klar. Weil sie ja durch die Existenz dieser Fluggeräte ja demonstriert bekommen, dass etwas möglich ist, was sie sich gar nicht vorstellen konnten. Das ist ja übrigens beim Remote-Viewing-Programm genau dasselbe gewesen. Ich lese da gerade die Autobiografie von Skip Atwater, der das Remote Viewing Programm für die Amerikaner entwickelt hat und konzeptioniert hat, zusammen mit Hal Puthoff und Russell Targ und so. Und er sagt, was die interessiert hat, war eigentlich, also warum die überhaupt diese Hellseher-Spionage in Betracht gezogen haben, dass sie das verfolgen wollen und dass sie das selber entwickeln wollen, waren zwei Überlegungen. Die eine Überlegung war, wenn die Russen das machen, und sie hatten ja Hinweise darauf, dass der KGB solche übersinnlichen Fähigkeiten untersucht und so weiter, dann mussten sie ja davon ausgehen, dass die eine Absicht haben, damit amerikanische Systeme auszuspionieren in einer Art und Weise, die ihnen völlig unbekannt sind. Und das sind ja, also Skip Atwater war bei der Counterintelligence, also Gegenspionage. Das sind die Leute, die beim Geheimdienst dafür verantwortlich sind, sich zu überlegen, auf welche Art und Weise könnte ein Gegner sich Besitz verschaffen von Staatsgeheimnissen und wie können wir das am besten verhindern. Die Tatsache, dass der KGB sowas gefördert hat, hat bei den Amerikanern dann natürlich zu der Befürchtung geführt, dass die ganzen Zugangssperren und Vorsichtsmaßnahmen, die sich überlegt haben, welches Ausweiskärtchen man vorzeigen muss, welche Codewörter und für die Programme und für den Zugang gelten und so weiter, dass das alles hinfällig ist, wenn jemand in der Lage ist, ohne seinen Arsch vom Schreibtisch zu bewegen, einfach mit Hilfe seiner Gedanken in den Aktenschrank zu greifen und dort die geheimen Informationen durchzulesen. Und die andere Sache war natürlich, dass sie gesehen haben, dass dann Uri Geller berühmt geworden ist. Der ist durch die Medien gereicht worden, wie er dort Löffel verbogen hat. Dann hat die CIA sich natürlich gesagt, also wenn der hier einfach vor der Kamera mit seinem Geist Löffel verbiegen kann, und ich will dazu nochmal sagen, ich will nicht einsteigen auf diese Debatte, dass das ein Zauberkünstler ist und das war's. Natürlich ist er auch ein Zauberkünstler, aber er war laut Harold Puthoff und laut anderen Leuten, mit denen ich geredet habe, war er tatsächlich ein CIA-Agent. Die CIA hat ganz klar seine Fähigkeiten untersucht und zwar deshalb, weil die sich gesagt haben, wenn der Löffel verbiegen kann mit seinem Geist, was kann der mit seinem Geist eigentlich in der hochempfindlichen Elektronik unserer interkontinentalen ballistischen Atomraketen anrichten?
Das habe ich ja vorher auch gemeint, ne? Also der Ausgangspunkt von den Pair-Versuchen war ja anscheinend, dass sie rausfinden wollten, ob quasi Piloten unter Stress irgendwie ihr Equipment beeinflussen, ne? Also was Ähnliches. Und weil du Uri Geller jetzt erwähnst, seine Geschichte beginnt ja auch mit einer, kann man sagen, UFO-Sichtung oder zumindest, ich glaube, er wurde da von einem Lichtblitz getroffen oder irgend sowas in der Richtung, ne?
Der vor ihm schwebt oder im Strahl. Ich habe in meinem Buch, Sie sind hier, was jetzt, das alles aufgeschrieben ist, sogar noch einen ehemaligen israelischen Militär, der sich da zu Wort gemeldet hat, der das wohl tatsächlich gesehen haben will. Es gibt Menschen, die sowas können. Und die große Frage ist, warum können die das und was hat das mit diesen sehr seltsamen Objekten zu tun? Denn Uri Geller ist ja selber ein Beispiel dafür, dass es was mit solchen Leuten zu tun hat. Es gibt andere Leute, Heiler, die sagen, sie haben Stimmen gehört und dann konnten sie was. So, und das alles führt ja, und ich muss noch ganz kurz den José Antonio Caravaca erwähnen. Das ist der spanische Forscher, der die sehr interessante Distorsionstheorie vorangebracht hat. Die Distorsionstheorie besagt, dass das, was die Zeugen da erleben als UFO, deswegen sehen die immer so unterschiedlich aus, das ist nicht das, was es ist, was die da sehen, sondern das ist das Ergebnis von einer geheimnisvollen Interaktion zwischen dem Bewusstsein des Beobachters und irgendetwas anderem, von dem wir keine Ahnung haben, was es ist. Und jeder UAP-Zeuge kriegt genau das UAP vorgesetzt, das er zu Gesicht bekommen soll, um einen bestimmten Zweck zu erfüllen, um einen bestimmten Einfluss oder eine bestimmte Auswirkung hervorzurufen. Und das ist übrigens auch eine Sache, auf die mich die Colm Kelleher von AUSEP aufmerksam gemacht hat. Der hat gesagt, wenn Leute ein UAP sehen, dann hat das tiefgreifende psychologische Auswirkungen auf die Menschen. Und je länger man an den Zeugen dranbleibt, desto mehr merkt man, was das für psychologische Auswirkungen sind. Viele werfen ihr Wertesystem komplett über den Haufen und fangen an, sich grundlegende Fragen über die Natur der Realität zu stellen und so weiter. Und wie sich das auf die Gesellschaft auswirkt über die Zeit, das ist überhaupt noch gar nicht untersucht worden. Und vieles spricht dafür, dass diese UAP-Sichtungen eben geschehen, um diesen Effekt auf die Leute auszuüben. Also, dass sie, dass es nicht um das Objekt geht, wie sagt man so schön, wenn der Weise auf den Mond zeigt, dann starrt nur der Idiot auf den Finger. Es geht nicht um das, was die Leute da sehen, sondern es geht darum, was es bei denen auslöst. Und was es bei denen auslöst, sind tiefgreifende psychologische Transformationen und bringt ihr Leben in eine völlig andere, neue Spur. Also das ist wie eine Art Eingriff von außen in das Leben der Menschen, das sie inspiriert oder was auch immer. Und jeder bekommt halt das zu Gesicht, was er sehen muss, damit er das begreift. Und das, was sich uns da zeigt oder das, was das präsentiert, oder naja, das, was das auslöst, was bei uns diese Erscheinung produziert, die wir da sehen, das bedient sich, also das greift in unseren Konzeptkasten rein, in die Kategorien, die wir schon haben, die, was ich vorhin erzählt habe mit Immanuel Kant und so, benutzt die Konzepte, die wir schon im Kopf haben, um uns das zu zeigen, was wir sehen müssen, damit wir das begreifen, was das will, was wir begreifen.
Ja.
Stehst du, was ich meine? Und
das würde halt erklären, warum sich diese Dinge immer an das anpassen, was gerade quasi dem Zeitgeist auch entspricht, ne?
Ja, und es würde, genau, also dass es halt immer nur gerade so ein bisschen weiterentwickelt ist. Also wenn man sich zum Beispiel die Kontaktberichte, also Caravaca hat ja für seine Bücher Theorie der Distorsion und auch in Lamente de los Ovnis, da hat er ja mehr als 10.000 Berichte über Nahbegegnungen mit solchen fremden Wesen analysiert. Es gibt also gerade aus dem spanischsprachigen Bereich eine Unzahl an solchen Nahbegegnungen, von denen man in unserem deutschen Kulturkreis nichts weiß, so gut wie nichts. Das sind die Fatima-Berichte nur einer von ganz, ganz vielen, also es gibt unglaublich viele. Es gibt einen Fall, wo ein Zeuge, der ein großer Fan vom Zweiten Weltkrieg war und von den ganzen Techniken und Panzern, die Nazis dort aufgefahren haben und so, der hatte ein ganzes Lexikon über Wehrmacht zu Hause stehen. Der sieht dann plötzlich ein UFO an dem, was vor ihm gelandet ist, und da ist so ein Symbol dran, was so ähnlich aussieht wie ein Hakenkreuz, weißt du? Und warum ist das so? Darüber schreibt Caravaca in seinem Buch. Und auch diese ganzen Nahbegegnungsfälle aus den 50er, 60er Jahren, die wirken, wenn man die sich aus heutiger Sicht anguckt, ganz schön angestaubt. Also diese Technologie, die Zeugen da beobachtet haben wollen, die Hebel, die bunten Knöpfe, diese runden, viereckigen Computerbildschirme und so, das wirkt von heute aus betrachtet alles ziemlich Vintage-mäßig. Und also technisch gesehen nur etwa 20 Jahre weiter im Vergleich zu dem, was es damals gab, als die diese Sichtung hatten. Ja. Und deswegen das sieht auch aus so wie so eine Art Spiegelbild einer bestimmten Kultur, wie sie bei uns in 20 Jahren vielleicht existiert. Sowas wie Taucherglocken, Strahlenpistolen und diese ganzen Utensilien, die da vorkommen, ja. Und Caravaca sagt halt, also wenn das hier wirklich eine Zivilisation sein soll, die von einem anderen Planeten kommt und die uns Hunderte oder Tausende von Jahren in der Evolution voraus ist, dann wäre es doch praktisch für uns unmöglich, diese Waffen und diese Computer als das zu identifizieren, was sie sind. Weil heutzutage wird ja alles mit Hilfe von der Stimme oder mit der Hand bedient. Also stell dir mal vor, die hätten Entschuldigung. Stell dir vor, die Zeug, die damals irgendwie ins Danke. Ins Innere von so einem Raumschiff geführt worden sein wollen. Und die haben dort die Hebel und die bunten Knöpfe und die Computerbildschirme gesehen. Alles so ein bisschen wie bei Raumschiff Enterprise, ja? Jahre später. So. Stell dir mal vor, die hätten dort iPads liegen sehen. Na, was ist denn das für die? Das ist für die ein Brett, auf dem man irgendwie Fleisch zuschneidet oder Champignons oder was auch immer. So. Oder die sehen ein iPad im eingeschalteten Zustand. Dann ist es für die ein Bild, was da an der Wand hängt. Und aber sowas haben die halt nicht gesehen, sondern die haben Sachen gesehen, die erst Jahre später modern wurden und die inzwischen schon wieder out sind. So, und das wiederum ist für Karabaka ein Hinweis darauf, dass es eben genau diesem Phänomen darum geht, den Leuten was zu zeigen, was bei ihnen den Eindruck hinterlässt, du hast hier mit was Fortgeschrittenem zu tun, mit was Weiterentwickelten, was aber nicht so weit weiterentwickelt wirken darf, dass der Zeuge das nicht mehr als weiterentwickelt versteht. Weil, wie man so schön sagt, jede ausreichend fortschrittliche Technologie ist von Magie nicht zu unterscheiden. Ja, so. Und also wenn man sich jetzt das überlegt, dass die UFOs einen Eindruck hinterlassen wollen bei den Menschen, weil warum sollten sie sich sonst überhaupt zeigen? Warum sollten die dieses ganze Kabuki-Theater veranstalten, wie Jacques Vallée sagt? Ja? Warum sollten sie sich überhaupt in diesem winzig kleinen Abschnitt des elektromagnetischen Spektrums zeigen, den wir mit unseren fünf Sinnen in der Lage sind wahrzunehmen? Das ist ja ein winzig kleiner Ausschnitt, was wir als Farben wahrnehmen. Das geht ja in die eine Richtung in Infrarot und in die andere Richtung Ultraviolett und dann gibt's Röntgenstrahlung und sonst was und Gamma. Das können wir überhaupt nicht mehr wahrnehmen. Und dann ist es so, also selbst wenn wir alle unsere Messgeräte auffahren, ist das, was wir messen können, die Gesamtheit davon, die gesamte baryonische Energie sozusagen, ist alles auch nur ein gering, winzig kleiner, verschwindend kleiner Ausschnitt aus dem, was es da geben muss. Wenn man bedenkt, dass es da halt ganz viel gibt, was die Wissenschaftler sich nur als dunkle Materie, dunkle Energie erklären können. Wo sie sagen, da muss es was geben. Wir wissen nicht, was es ist, aber da muss es was geben.
Ja, John Keels Superspektrum, ne?
Also. So. Also, warum, wenn die so weit fortgeschritten sind, dass die sowas können, warum wollen sie sich überhaupt zeigen? Also, warum begeben die sich auf unsere Ameisenebene? Ich meine, hey, weißt du, was du jetzt unternehmen müsstest, damit eine Ameise versteht, was du von der willst, damit die überhaupt kapiert, dass es dich gibt? Also was müsstest du anstellen, damit eine Ameise überhaupt Notiz von dir nimmt als eigenständiges Lebewesen? Das ist gar nicht so einfach möglich. Das ist manchmal schon bei meinem Hund schwierig, aber da ist eben die Frage, Warum das alles? Und da habe ich ein bisschen gegraben und ich sehe da ganz interessante Parallelen zum Spukphänomen eigentlich. Weil beim Spukphänomen, da ist es auch so, dass es zu Sachen kommt, die nach unseren Naturgesetzen schwer möglich sind, die nach den Regeln des kritischen Verstandes eigentlich nicht möglich sein sollten. Und das, ich will nur einen kurzen Fall mal so exemplarisch schildern. Das ist dieser Rosenheimer Spuk, der sich da zugetragen hat. Ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast. 1967, 68 in einer Anwaltskanzlei in Rosenheim. Hast du davon gehört? Von dem
Fall? Ja, ich glaube, Walter von Lukadu hat das ja auch ziemlich ausführlich untersucht, oder? Also das war eine junge Frau, glaube ich, die das dann irgendwie ausgelöst hat, oder? Meinst du das?
War der Vorgänger von Walter von Lukadu, Hans Bender.
Oder der Vorgänger, ja, genau. Ja.
Also ganz kurz zusammengefasst, es ist ein Fall, wo in einer Anwaltskanzlei in Rosenheim plötzlich alle möglichen Sachen verrückt spielen. Telefonstörungen, es gibt massenhafte Anrufe der Zeitansage über verplompte Telefone, also das war so, am Anfang ist Telefongebühren aufgelaufen, immer wieder die Zeitansage angerufen worden, keiner wollte es gewesen sein, dann hat der Anwalt die Telefone verplompt und selber einen Schlüssel, also er war der Einzige, der den Schlüssel hatte um die Telefone abzunehmen. Und trotzdem gab es weiterhin diese massenhaften Anrufe. Da ist dann eine Telefonrechnung von über 10.000 D-Mark zusammengekommen. Da hat er dann noch jahrelang danach prozessiert gegen die Telekom, aber letzten Endes verloren, nur nebenbei. Da sind Glühlampen zerplatzt, ohne äußere Einwirkung. Leuchtstoffröhren, die an der 2,5 Meter hohen Decke waren, die waren so in ihren Halterungen verdreht, dass der Kontakt unterbrochen war. Und während Techniker diese Röhren austauschen, kracht es wieder. Und die neu eingesetzten Röhren haben sich vor den Augen des Personals wieder in ihren Halterungen verdreht und so weiter. Eine Glühbirne hat sogar eine Büroangestellte verletzt. Es sind Lampen geschwungen an der Decke. Es hat sich, es war ein Techniker von Rosenheimer Stadtwerken da, der das ganze Büro mit Messgeräten verkabelt hatte, um rauszukriegen, was da ist. Und einmal steht er direkt vor einem Bild, vor einem Blumenbild, was an der Wand hängt. Und dann betritt der Rechtsanwalt, also er spricht gerade mit einer Bürokraft, zu der ich gleich noch komme, und da betrifft ein Rechtsanwalt von links kommend das Büro, und in dem Moment dreht sich das Bild sehr rasch, circa 320 Grad nach links, sodass sich der Aufhängedraht am Haken verwickelt. Und da waren sich alle einig, also das hat niemand manuell getrickst oder irgendwas. Dann haben auch Messinstrumente komplett ausgeschlagen. Also während die Knallgeräusche aufgetreten sind, gab es da Messausschläge von über 50 Ampere, Kurzschlüsse oder Gerätefehler waren ausgeschlossen und so. Es wurde sogar ein 180 Kilo schwerer Aktenschrank um 30 Zentimeter selbstständig verschoben. Und das war dann zu viel für den Techniker von den Stadtwerken. Und dann gab es ein hochkarätiges Expertenteam. Da waren Physiker vom Max-Planck-Institut dabei, einer von der TU München und eben auch Professor Bender vom Institut für Grenzgebiete der Psychologie und Psychohygiene, IGPP, die das untersucht haben, und Professor Andreas Resch aus Innsbruck von der Universität. Und die sagen also, okay, das waren Fälle, wo kurzzeitig mechanisch, also wo intelligent gesteuerte Kräfte kurzzeitig mechanische Effekte hervorgerufen haben, die sie nicht erklären können. Und sie sind aber dann sehr bald darauf gekommen, dass es was mit dieser Schreibkraft zu tun hat, die ich vorhin erwähnt habe. Das war eine 19-jährige Annemarie Schaberl, die dort gerade Lehre gemacht hat, weil die Forscher haben dann rausgekriegt, diese Sachen passieren immer nur dann, wenn die gerade in der Kanzlei ist. Es wurde beobachtet, wie die Lampen hinter ihr anfangen zu schwingen, wenn sie durch den Gang geht, oder dass Glühlampen explodieren und so Zeug. Als die mal ein paar Tage im Urlaub war, gab es überhaupt keine Spukphänomene, und dann kam die wieder und dann ging das alles wieder mit voller Wucht los. Dann haben sie die entlassen und die Spukphänomene in der Anwaltskanzlei haben aufgehört. Und was hat jetzt der Professor Bender gemacht? Der hat sich gesagt, na, irgendwas muss was mit dieser Person zu tun haben. Hat die psychologisch untersucht und hat rausgefunden, die leidet an frustrierter Wut. Und seine Theorie war, dass die per Psychokinese sozusagen diese ganze frustrierte Enttäuschung, die sie da hatte, per Psychokinese ausgelöst hat, diese Phänomene. Und so ist dieses Konzept der Fokusperson entstanden. Dass nämlich die Phänomene, und das ist jetzt die Parallele zu den UFOs, eine der Parallelen zu den UFOs, dass diese Spukphänomene sich im Umfeld von bestimmten Personen abspielen, um etwas Bestimmtes bei diesen Personen zu bewirken. Ja, Walter von Lugadou hat auch bestimmte psychologische Merkmale von solchen Fokuspersonen ausgemacht. Die sind also meistens jugendlich oder in der Pubertät und ziemlich fit, neigen also nicht so zu psychosomatischen Erkrankungen und so und haben meistens am wenigsten Angst vor den Spukphänomenen. Und sie haben einen hohen Grad an Externalisierung, das ist Psychologensprech für sie suchen die Schuld lieber bei anderen als bei sich selber. Und sie machen immer äußere Faktoren dafür verantwortlich, was ihnen passiert, ja. Und die Theorie ist eben, Lucadous Theorie ist, dass Spuk eine symbolhafte Manifestation von inneren psychischen Spannungen ist, die im Außen auftreten als Symbole, und zwar auftreten, um psychosomatische Erkrankungen bei diesen Leuten zu verhindern. Also sie treten als Symbole auf, und zwar so, dass die Leute das begreifen können, denen das passiert. Walter von Locadou hat ja jahrzehntelang die parapsychologische Beratungsstelle in Freiburg mit staatlicher Unterstützung geleitet und hat dort hunderte solche Leute, die von Spukphänomenen betroffen waren, selber betreut und hat gesagt, hat mir auch mehrfach gesagt in Interviews, dass dass es zwei Möglichkeiten gibt, diesen Spuk zu beenden. Die eine Möglichkeit ist die Schnellstraße. Ist das, ich stelle eine Kamera auf. Wenn es bei dir im Schlafzimmer spukt, stell eine Kamera auf. Es mag auch andere Gründe geben, warum man dort Kameras aufstellt. Aber wenn es dort spukt, stell eine Kamera auf, dann hören die Spukphänomene auf, weil der Spuk lässt sich nicht gerne beobachten. Und die andere Möglichkeit, das ist alles, funktioniert aber eher halt nicht langfristig, weil wenn du die Kameras wieder wegnimmst, kannst du wieder anfangen. Solange das Problem nicht gelöst ist, dein seelisches Problem, was du hast, das muss halt gelöst werden. Wenn das gelöst ist, wenn du das erkannt hast, dann hört der Spuk auf. Und so hat er also immer, wenn er zu Spukfällen gerufen wird, über die er nie öffentlich irgendwas sagt, er redet, er hat nur aber einmal gesagt, einmal ist was Schweres an seinem Kopf vorbeigeflogen, da hat er es selber gemerkt, aber er nennt nie Namen oder irgendwas, weil er halt ganz bewusst verhindern will, dass die Öffentlichkeit sich da einmischt, weil das Phänomen dann unter Umständen sich verändert. Und es wird dann schwieriger, das zu lösen. Aber er sagt, er geht mit diesen Leuten, die diese Spukphänomene erleben, in so ein richtiges psychologisches Gespräch und versucht rauszufinden, wie ist denn die Lage, was ist denn die Situation? Und wenn er dann was gefunden hat, was und die Leute darauf anspricht und sich dann rausstellt, ah ja, da hat er voll ins Schwarze getroffen, meinetwegen bei der einen Frau, da hat immer der Kalender an der Wand angefangen zu brennen. Und und dann meinte Locadou zu der Frau, ja, was sagt denn ihr Mann dazu? Und dann sagte die, ja, der ist ja nie zu Hause. Und das Problem war also gewesen, dass der nie zu Hause war und sie konnte aber einfach irgendwie nicht einräumen, dass das wirklich ein echtes Problem ist und dass sie das angehen muss. Mhm. Und in dem Moment haben die Spukphänomene aufgehört. Dieser Spuk tritt also auf, um Menschen etwas bewusst zu machen. Also tritt in den unterschiedlichsten Symbolen. Es hat immer auch, er sagt auch, das, was da passiert als Spuk, hängt in Verbindung, also hängt zusammen mit dem, was um was es geht. Das gibt auch schon immer einen Hinweis darauf, um welche Art von Problem es sich handeln könnte, was da gelöst werden muss. Und wenn das einmal gelöst ist, dann hört das auf. So, und da haben wir jetzt die Parallelen zu den UFOs. Es gibt, wenn du jetzt Karabaka anguckst und Locadou, beide reden davon, dass hier ein Phänomen auftritt, das man im Bezug zu den Beobachtern sehen muss, die das beobachten, die das erleben. Und es könnte sein, dass es sich bei den, dass es sich bei UFOs um Unbewusste, dass die das unbewusst irgendwie provozieren, genau wie bei den Spukleuten. Oder dass es bewusst herbeigeführt wird, vielleicht durch ein anderes Bewusstsein oder was auch immer. Aber jedenfalls ist die Person, die das beobachtet, immer der zentrale Punkt und die Auswirkung, die es auf diese Person haben wird. Darum geht es sowohl beim Spuk als auch bei den UFO-Sichtungen. Dann das andere ist die Elusivität. Du kannst weder die UFOs beweisen noch kannst du den Spuk beweisen, weil sie eben beide aus dieser Unus Mundus kommen, weil es beides was Subjektives ist, was sich nicht messen und nicht objektivieren lässt. Deswegen funktioniert das, dass der Spuk verschwindet, wenn du eine Kamera im Schlafzimmer aufstellst. Und deswegen ist es auch auf der Skinwalker Ranch, wo immer wieder Überwachungskameras zerstört worden sind von was auch immer dort los ist.
Ich glaube sogar Aufnahmen, wie eine zerstört wird, ne? Und so.
Gibt's die?
Nee, ich glaube, es gibt da Aufnahme, wo man dann sieht, wie sich die Drähte von einer lösen. Doch, ich glaube.
Also das wäre mir jetzt neu, weil meine Information war, das war ja gerade eben der Punkt, dass die es nicht geschafft haben, das zu dokumentieren, das Phänomen. Mhm. Sie haben sogar drei Kameras so aufgestellt, dass die sich gegenseitig filmen, weil sie sehen wollten, wer die Kameras immer kaputt macht. Und dann waren die Kameras einfach so kaputt und sie haben es trotzdem. Also die Geschichte war ein bisschen komplizierter, aber jedenfalls, sie sind bis ins Äußerste gegangen, um zu dokumentieren, was die Kameras kaputt macht, und es ist ihnen nicht gelungen. Das Phänomen war ihnen immer ein, zwei Schritte voraus. So, und dann die nächste Parallele, also wir haben den Bezug zu Personen, wir haben diese Elusivität, also dieses sich der Beobachtung und Beweisen entziehen. Wir haben auch elektromagnetische Wechselwirkungen als Parallelen zwischen UAP und Spukphänomen. Also gerade der Fall Rosenheim zeigt ja eben gerade Glühlampen, die zerspringen, Messgeräte spielen verrückt und so weiter und so fort. Das sind elektromagnetische Wechselwirkungen. So wie die Kleidung, die getrocknet ist bei den drei Hirten oder bei diesen Leuten, die dort beim Sonnenwunder von Fatima dort rumstanden, was auf Mikrowellenstrahlung hindeutet, so wie die, ich habe viel über elektromagnetische Wechselwirkung von UAP in meinem Buch, Sie sind hier was jetzt, ja, geschrieben. Und aber vor allem, die größte Parallele ist, es gibt eben einen Bezug zu Bedeutung und zur Interpretation. Also die Bedeutung, das Wichtige ist dann eben, was das bei der Person auslöst, was die Bedeutung, die diese Person diesen Sachen beimisst, wie sie das interpretiert, welchen Einfluss das auf sie ausübt. Das sind jetzt vier Parallelen zwischen UAP und Spukphänomenen, um das ganz kurz zusammenzufassen, die für mich darauf hindeuten, sowohl die Spukphänomene als auch die UAP entstammen eben aus dieser größeren Realität, sind Ausdruck davon, dass etwa eine größere Realität, dass unsere Realität eigentlich größer ist, als wir sie mit unseren fünf Sinnen wahrnehmen, und dass es da einen ständigen Austausch gibt, eine ständige Interaktion zwischen dieser größeren Realität und dem, was wir hier für die ausschließliche Realität halten, und davon unter anderem, darum wird's in meinem nächsten Buch gehen.
Ah ja, genau, das nächste Buch. Spannend. Ja, auf jeden Fall. Also das Lustige ist ja eben dieses Prinzip, dass je genauer die Dokumentation ist, desto schwächer ist das Phänomen. Das erklärt eben auch, das ist eben auch eine Parallele zwischen Spukphänomenen und eben diesem Phänomen, von dem wir heute sprechen, oder diesen Phänomenen. Das wäre eine Erklärung dafür, warum es keine wirklich handfesten Beweise nach wie vor, also handfeste Beweise, also Bilder, Aufnahmen. Es gibt zwar Bilder vereinzelt immer wieder, aber ja, stimmt eigentlich auch nicht. Es gibt auch Aufnahmen von UFOs, es gibt meiner Meinung nach auch authentische Aufnahmen von UFOs, aber halt, das ist sehr rar, ne? Und das ist aber eben eine Parallele, auf die du jetzt auch ansprichst, ne? Oder das zeigt, dass das ähnliche Phänomene sind, ja. Und das macht die Sache halt überhaupt nicht einfacher. Das muss man auch sagen, ne?
Nee, im Gegenteil.
Wobei es gibt vielleicht auch, wir reden da wahrscheinlich von verschiedenen Dingen auch, ne? Also, es gibt jetzt diese Phänomene, von denen du jetzt gesprochen hast, das sind jetzt, sag ich mal, spirituelle Erlebnisse, die Menschen haben. Aber dann gibt es halt auch ganz handfeste Objekte, die dann auftauchen, die vom Militär detektiert werden. Denke jetzt an die Tic Tacs und so weiter. Ist das alles immer dasselbe Phänomen? Keine Ahnung.
Und deswegen habe ich ja ganz am Anfang auch gesagt, man muss hier diese drei Sachen unterscheiden, die jetzt alle unter UAP zusammengefasst werden. Das eine sind eventuell Flugobjekte von Schattenzivilisationen, die auf der Erde existieren. Das andere sind Entwicklungen, geheime militärische Entwicklungen, die möglicherweise aus geborgenen kryptoterrestrischen oder was auch immer Fluggeräten hervorgehen, wo es wirklich um eine konkrete Technologie geht. Und da ist ja auch Bewusstsein ganz sicherlich mit dabei verwickelt. Ja, also wie Barber gesagt hat, man steuert die Dinger mit dem Bewusstsein. Ich meine, mein bekannter Grant Cameron, der berühmte kanadische Forscher, der hat ein ganzes Buch geschrieben über lauter Experiencer, die erzählen, wie sie mit Gedanken, wie ihnen beigebracht worden ist, bei den Entführungserlebnissen in Gedanken diese Fluggeräte zu steuern und sowas. Und es gibt Da gibt es ganz viele Hinweise, da könnte man jetzt viel darüber erzählen. So, und dann, und aber all das führt eben letzten Endes zu dem viel größeren Mysterium, was auch eng mit dem UAP, mit UAP-Phänomenen verknüpft ist, nämlich dieses große Rätsel der Multidimensionalität und wie unsere Realität eigentlich wirklich beschaffen ist. Also ich will nicht sagen, dass alle Fluggeräte zwangsläufig irgendwie aus der 12. Dimension projiziert worden sind.
Oder der 6. Ja, natürlich.
Ich will sagen, was mein Punkt eigentlich, das ist das Wichtige dabei. Wir, wie soll ich das sagen? Die Menschheit ist in diesem erbärmlichen Zustand, in dem sie sich gerade befindet, weil sie keinen blassen Schimmer hat, wie die Realität eigentlich wirklich funktioniert. Die haben keine Ahnung, dass jeder einzelne Gedanke, jede Absicht, jeder Wunsch, den Menschen glauben, für sich behalten zu können, dass der einen direkten Einfluss hat auf ihre Realität, auf ihre unmittelbare Umgebung und damit kollektiv zur Realität für andere Leute beiträgt. Und das merkt man an diese komplette Ahnungslosigkeit und Bewusstlosigkeit, merkt man zum Beispiel daran, dass unser designierter Bundeskanzler Friedrich Merz jetzt mal eben den alten Bundestag zusammentreten lassen hat, obwohl sie eigentlich schon abgewählt sind, und die Verfassung ändern lässt, um 800 Milliarden Euro Schulden aufzunehmen, damit sie den Rüstungsetat aufbauen können, um sich gegen Russland zu wehren. Weil sie sagen, Russland baut ja seine Rüstung auf. Bis zum Jahr 2030 könnten die in der Lage sein, Europa zu überfallen. Da müssen wir uns jetzt dagegen wehren. Wenn wir jetzt das jetzt nicht machen, dann werden die uns 2030 überfallen. Ja, die Russen sagen sich natürlich genau dasselbe. Die sagen, guck mal, die Amerikaner haben Nord Stream in die Luft gejagt und die Europäer tun so, als wären wir es gewesen und schieben uns die Schuld dafür in die Schuhe und unterstützen die Ukraine über alle Maßen bei ihren Angriffen auf russisches Territorium und so weiter und tun aber so, als ging es hier eigentlich darum, die Ukraine zu retten. Dabei sind die nur an den seltenen Erden interessiert. Wir müssen uns aufrüsten. Die machen hier dasselbe. Das heißt,
das ist ein ziemlicher Schwenk, Robert, aber okay, also
was die Menschen machen ist, ich will jetzt hier nicht allzu politisch werden, aber was die Menschen machen ist, sie projizieren ihre Befürchtung in die Zukunft. Sie sagen, wir müssen uns gegen eine mögliche Gefahr schützen. Damit die nicht passiert, müssen wir jetzt aufrüsten. Und was sie nicht verstehen ist, wenn es aber doch so ist, dass das Universum das, worum du dir Gedanken machst, wahr werden lässt, ob du dich dagegen oder dafür entscheidest, ist egal. Aber dass du deine Gedanken überhaupt um dieses Thema kreisen, macht die Sache wahrscheinlicher. Wenn du das wissen würdest, würdest du nicht auf diese absurde Idee kommen, so eine Politik zu machen. Und das könnte ich jetzt für alle möglichen anderen Bereiche der menschlichen Politik auch.
Ja, ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt gerade das beste Beispiel ist, aber in jedem Fall kann man jetzt nur kurz abschließend zu dem Thema sagen, je mehr Rüstung passiert auf allen Seiten, desto wahrscheinlicher wird meiner Meinung nach Krieg und nicht desto unwahrscheinlicher, aber man kann das in alle möglichen Richtungen argumentieren und so weiter. Also ich will jetzt auch nicht den Ukraine-Konflikt da in die Diskussion reinbringen, die eh schon kompliziert genug ist. Jana hat aber eine interessante Frage gestellt. Robert Tarek, kann es sein, dass diese Unos Mundos in letzter Zeit immer mehr in unsere Welt hineinkommen, immer präsenter werden? Ja, kann sein, ne? Glaubst du, dass diese
ja. Ich glaube, was auf jeden Fall,
was immer das ist, immer stärker versucht, mit uns zu interagieren?
Das weiß ich nicht, aber ich würde sagen, was auf jeden Fall steigt, ist das Bewusstsein darüber, dass es diese Unus Mundus gibt, wie auch immer du die bezeichnest. Du kannst sie als Akasha-Chronik bezeichnen, als Quantenvakuumfluktuation, keine Ahnung, wie du das bezeichnest. Es ist für mich ein Bewusstseinsfeld, in dem, weil für mich ist es so, das Universum ist letzten Endes Bewusstsein. Und Bewusstsein ist eigentlich nicht das richtige Wort. Es gibt keine Worte dafür. Es enthält alle möglichen Ausprägungen, alle möglichen und unmöglichen, alle denkbaren und undenkbaren Ausprägungen von dem, was wir als Realität begreifen können. Und wir wählen uns mit unserer Wahrnehmung, denk auch mal über das Wort wahrnehmen nach, was das überhaupt bedeutet. Wir nehmen etwas für wahr. Also wir machen, dass das wahr wird. Wir nehmen das als Wahrheit heraus, ja. Dadurch ziehen wir das in diese dreidimensionale Raumzeit. Und das dreidimensionale Raumzeitkonzept steht ja von allen Seiten unter Beschuss, jetzt nicht nur von den ESOs, ja. Aber für mich ist der wichtige Punkt, dass wir verstehen, dass unsere Realität eigentlich größer ist. Und deswegen zeige ich seit meinem allerersten Vortrag im Jahr 2007 oder 2008 dieses Goldfischglas mit den beiden Fischen, wo der eine sagt, meinst du, da draußen ist vielleicht was Größeres, was wir gar nicht kapieren können? Und der andere, ach komm, schwimm weiter, hör auf, so ein Quatsch, ja, hör auf mit deinen Verschwörungstheorien, so, schwimm weiter. Es geht genau darum, wir müssen als Menschheit begreifen, und ich bleib dabei und ich stehe dazu, die Menschheit hat ihren Karren so richtig tief in die Scheiße geritten, weil sie sich wehrt gegen die Einsicht, dass es da was Größeres gibt, was hier einen bedeutsamen Faktor einbringt, einen ordnenden, inspirierenden, lenkenden, organisierenden Faktor. Ja. Das hier alles überhaupt zusammenhält. Und zwar sogar bis auf die Elementarteilchen, also bis auf die physikalische Ebene.
Ja, wir haben jetzt einen Anrufer. Es ist ja wirklich ein sehr großes, ja, es ist ein riesiges Thema. Ne? Also das, worüber wir heute sprechen, da geht es nicht nur um irgendwelche Lichtpunkte am Himmel, sondern es geht, wie du jetzt ausgeführt hast, tatsächlich darum, wie jetzt eigentlich wirklich unsere Realität beschaffen ist und wo das überhaupt stattfindet und woher diese Interaktion kommt und so weiter. Ja, das ist. Aber wir haben da jetzt einen Anrufer. Ich nehme den vielleicht kurz rein, wenn das okay ist für dich.
Ja.
Hallo.
Ja, hallo. Hallo, grüß euch. Robert, ich fand es sehr interessant, was du gesagt hast mit den Emotionen und den paranormalen Dingen, die passieren, weil mir und auch meiner Oma passiert das auch schon unser ganzes Leben lang, dass sich immer irgendwelche Sachen bewegen oder dass bei meiner Oma halt eben einfach Gläser, einfach die mitten am Tisch stehen, runterfallen, wenn sie sie anschaut. Und ich habe sie letztens gefragt, ich habe sie gesagt, sag mal, wenn dir das passiert, ja, wie fühlst du dich da eigentlich? Weil ich habe schon vermutet, dass das irgendwie zusammenhängt, weil immer wenn man aufgeladen ist, passiert und man kann es aber nicht kontrollieren, ja. Und sie sagt so, nee, das letzte Mal, als mir das passiert ist, da war ich so sauer. Ich war so sauer, ja. Und ich wollte es nur mal in den Raum mit reinstellen, weil dass du das heute erwähnt hast, das fand ich halt eben einfach sehr interessant. Und das hat meine Vermutung ein bisschen auch, wie soll ich sagen, confirmed, ne?
Ja, genau, das ist ein wichtiger Punkt, den du da. Wie heißt du denn eigentlich?
Jenny.
Okay, Jenny. Also was du und deine Oma da erleben, das ist ein wichtiger Punkt, was du da erwähnt hast, dass sie sehr starke Gefühle hatte in dem Moment. Sie, guck mal, das Glas, was vom Boden fällt, spiegelt eigentlich im Äußeren diesen inneren Zustand wider, den sie da in dem Moment empfindet. Ja. Und das lässt sich halt nicht durch Ursache und Wirkung erklären. Also man kann, und das ist auch ein wichtiger Punkt bei diesen ganzen Sachen, und Walter von Lukadu legt auch großen Wert auf diese Feststellung, dass in seiner erweiterten Quantentheorie, die er da aufgestellt hat, um die Spukphänomene zu erklären, dass diese Spukphänomene nicht durch kausale Sachen, nicht durch Ursache und Wirkung zustande kommen. Also nicht, weil du dir jetzt vornimmst, dass das Glas vom Tisch fällt, fällt das Glas vom Tisch. Aber
richtig, ja, weil wenn man sich nämlich drauf fokussiert, dann passiert gar nichts.
Genau.
Also
es ist halt nicht, das nennt er das NT-Axiom, das Non-Transmission-Axiom. Also das ist halt nicht kausal miteinander verbunden. Und deswegen gibt es auch keine Kraft, die jemals gemessen worden wäre, mit welcher psychischen Kraft, also Hans Bender hat ja noch von Psychokinese geredet, Walter von Lugadur ist da weiter und sagt, da gibt's keine Kraft. Die haben ja solche Leute sogar in den faradäischen Käfig gesetzt und da sind noch Sachen passiert. Die Remote Viewer können Sachen sehen über Entfernungen hinweg, wo überhaupt gar keine physikalische Kraft mehr wirken kann. Wie geht das eigentlich? Und er sagt, das liegt eben daran, dass es miteinander verschränkt ist. Es ist akausal, sind wir verschränkt. Wir sind mit unserer Umgebung verschränkt, in der wir uns bewegen, in der wir uns befinden, mit den Menschen vor allem verschränkt, die uns umgeben. Und deswegen passiert es eben zum Beispiel auch, dass eine Mutter plötzlich spürt, dass ihrer Tochter am anderen Ende der Welt gerade ein Autounfall passiert ist und ist ganz sicher, dass da was passiert ist. Das ist ein Fall aus der Familie von Walter von Lugadur. Und dann kommt tatsächlich eine Stunde später der Anruf und die Tochter hat einen Autounfall, weil die natürlich emotional eng miteinander verschränkt sind. Sie hängen einfach miteinander zusammen. Und ich glaube, so muss man sich das auch alles vorstellen. Diese Beziehung zwischen uns und dem Universum, die Beziehung zwischen uns und dieser großen, nicht greifbaren, nicht materiellen Welt ist, dass wir mit allem, dass alles mit allem zusammenhängt, dass wir sind Bestandteil davon, aber wir befinden uns zumindest im Wachzustand, befinden wir uns in dieser dreidimensionalen manifesten Raumzeitillusion. Aber ansonsten sind wir natürlich mit allem verschränkt, so wie das ganze Universum miteinander verschränkt ist. Alles im Universum ist synchronisiert.
Und aber es muss halt da noch einige andere Faktoren geben, weil wie Jana ganz richtig im Chat schreibt, Robert, aber wir sind doch alle mal sauer oder wütend, aber nur bei wenigen löst es Spukphänomene aus. Also es muss da viele Faktoren geben, die dann letztlich bewirken, dass wirklich so ein Phänomen passiert. Ne?
Genau. Ja, ich will da auch noch kurz was dazu sagen, wenn das okay ist. Die Sache ist halt eben, ich verstehe auch nicht ganz, warum das bei manchen Personen, wie sie eben so schreibt, irgendwo, es verfolgt dich überall hin, egal wo du hingehst. Ich gebe euch kurz mal ein Beispiel. Ja, vor Jahren waren meine Oma und ich in Fürstenfeld. Da ist ein Bahnhof und damals war es noch so, das war, wenn da jemand hergekommen wäre zu dir, hättest du es gesehen. Es war eine weite Fläche. Also du hättest ihn herkommen und weggehen sehen. Da war nichts, wo er sich verstecken hätte können oder sonst was. Ne? Und meine Oma trifft halt eben einfach eine Freundin und sie redet dort. Und mir war halt eben einfach als Teenager langweilig. Und ich gehe da halt eben auf und ab und auf einmal steht da jemand vor mir. Und die Sache ist, der redet mit mir, aber er war angezogen wie, wie soll ich das beschreiben, wie aus 1930 oder so. Aber die Kleidung war neu, also sie war auch nicht Secondhand oder so. Und er redet in einem älteren Deutsch und meine Oma, die sieht das, rennt zu mir los, nimmt mich am Arm und sagt so, komm, wir gehen. Und ich schaue sie an und sage zu ihr, jetzt warte mal. Und als wir beide wieder nur Sekunden später nach vorne schauen, war weg. Und das sind lauter solche Sachen, die kommen und gehen, kontrollieren kann man sie überhaupt nicht. Und ich frage mich echt,
Jenny, kannst du mich bitte mal kontaktieren über das Kontaktformular auf der Webseite ExoMagazin.tv? Wenn du sagst Jenny von Crop FM, dann weiß ich Bescheid, dann können wir uns darüber mal unterhalten.
Okay.
Ja.
Klingt interessant, ja, hast du deine Zeitreise getroffen.
Was auch immer das war. Also wir haben lange darüber geredet und weder sie noch ich weiß, was es war. Und das Interessante ist, sie hat dann ihre Freundin, also meine Oma hat mir dann gesagt, sie hat Panik gekriegt, weil sie wusste oder sie hat das Bauchgefühl gehabt, dass wenn ich mit ihm weiter rede, nimmt er mich mit und ich komme nie wieder. Also das war so ein Angstgefühl, das sie bekommen hat. Nur das Interessante ist, wenn ich mit irgendwelchen Jungs geredet habe in meinem Alter, hat sie nie solche Panikattacken gekriegt. Also das war nicht normal für sie. Und sie hat dann ihre Freundin auch gefragt. Sie hat gesagt, sag mal, was hältst denn du von dem, der da einfach so am Bahnhof war, dieser junge Mann? Und ihre Freundin sagt so, was für ein junger Mann. Also das war wirklich komisch, ja. Mhm.
Ja, also nicht alle Leute, also Spukphänomene sind erstmal extrem selten und was du erzählst, ist auch extrem selten, aber es kommt vor. Und Es gibt Menschen, die solche Sachen häufiger wahrnehmen als andere. Die Gründe sind mir nur teilweise klar. Also es gibt so bestimmte Korrelationen, die man da ausgemacht hat. Zum Beispiel hat der Professor Gary Nolan von der Stanford University, als er für ein privates Luftfahrtunternehmen und die CIA untersucht hat, was es mit den Gehirnschäden von den Soldaten auf sich hat, die solchen anormalen Objekten so nahe gekommen sind, hat er nebenbei entdeckt, dass es so eine Art paranormale Gehirnanomalie gibt. Das ist im Striatum, im Gehirn eine ganz, ich habe in meinem Buch, Sie sind hier was jetzt, ausführlich darüber geschrieben, da sind in einem bestimmten Areal im Gehirn, im Caudatus putamen, Caudatus und putamen, das sind zwei verschiedene, da sind die Nervenverbindungen deutlich stärker ausgeprägt als bei anderen Leuten. Und diese Leute, die solche Sachen wahrnehmen, die haben eben oftmals diese Gehirnanomalie. Und interessant ist, dass sich das vererbt. Er glaubt, das vererbt sich genetisch dominant. Deswegen hat deine Oma das und du hast das. Ist jetzt, also ich weiß nicht, ob du diese Gehirnanomalie hast, aber jedenfalls liegt das oft in der Familie, das will ich sagen. Und ich habe auch so eine Oma.
ich hatte auch mal so eine Oma übrigens, ja.
Und das andere ist, ich habe mit einem argentinischen Psychiatrieprofessor gesprochen. Der hat herausgefunden, es gibt zwei wichtige Faktoren, die dazu führen, dass Leute verstärkt solche paranormalen Erfahrungen machen. Und das eine ist ein Trauma in der Kindheit. Wenn Leute wirklich richtig traumatische Sachen erleben, oder auch eine Nahtoderfahrung ist ja auch traumatisch, oder Missbrauch oder eine ganz schlimme Sache, irgendwas ganz Schlimmes, das ist bei ganz vielen Leuten in der Biografie so, die sowas erlebt haben. Deswegen frage ich es auch immer oft, wenn ich so, ich meine, wie gesagt, Jenny, kontaktiere mich mal. Wir müssen das ja jetzt hier nicht on air besprechen, aber deswegen frage ich eben immer.
Warum nicht?
Nein, ich weiß nicht. Das muss Jenny entscheiden, aber ja. Ich würde jetzt nicht auspacken über, wer weiß, wer uns zuhört hier.
Ja, lass das doch Jenny entscheiden.
Aber das ist das eine. Und das andere ist, er hat festgestellt, dass bei solchen Leuten der Körper mehr DMT produziert als bei anderen Leuten, die das nicht wahrnehmen. DMT ist diese seltsame Substanz Dimethyltryptamin, die einer der Hauptbestandteile von der Urwalddroge Ayahuasca, die beim Einnehmen dann dazu führt, dass man diese erweiterte Realität auch wahrnimmt.
Sehr interessant.
So, also das sind jetzt zwei Faktoren und genau, aber es scheint auch aus irgendeinem Grunde Menschen zu geben, die ausgewählt werden, sowas zu erleben. Und das geht, ich will eben nicht sagen, dass die Präsenz von DMT im Körper oder diese Hirnanomalie die Voraussetzung wären oder die Ursache für solche Sachen, weil ich bin inzwischen, wisst ihr, ich meine, ich habe hunderte von, wirklich jetzt sprichwörtlich, ich habe hunderte von Leuten interviewt und gesprochen, die solche Erfahrungen machen und Heiler und was weiß ich und so weiter. Und ich bin inzwischen weit über den Punkt hinaus, wo man sagt, das muss eine körperliche Ursache geben oder sowas. Jetzt neulich hat ja irgendwie wieder ein Wissenschaftsteam, da hat Grenzwissenschaft aktuell heute drüber berichtet, glaube ich, dass Menschen, die Nahtoderfahrungen machen, oftmals die körperlichen Symptome haben und sowas. Die Erklärung für sowas ist nichts Körperliches. Das ist nichts Materielles. Da gibt's was anderes. Und darüber wird's in meinem nächsten Buch gehen.
Sehr interessant.
Wobei diese neurologischen Veränderungen sind ja auch was Körperliches. Also, aber das ist natürlich jetzt die Frage, was da ursächliche Wirkung ist. Ne?
Deswegen sage ich ja, das sind Sachen, die damit einhergehen, aber das heißt nicht, dass das die Ursache davon ist.
Ja. Ja, Jenny, vielen Dank für deinen Anruf. Äußerst spannend.
Ja, gerne. Okay, dann schönes Wochenende noch. Ne?
Schönes Wochenende.
Du auch. Ciao, ciao.
Ciao. Ja, Ich wollte eigentlich ja noch auf die Drohnengeschichte eingehen, aber ich glaube, das wird sich heute nicht mehr ausgehen. Wir reden jetzt praktisch, wir sind bei Stunde 3, also jetzt wirklich schnell vergangen, muss ich sagen. Was?
Zeit ist eine Illusion.
Zeit ist eine Illusion. Ich nenne das immer das Crop-FM-Zeitloch. Das sind halt alles, und das sind teilweise eben auch sehr, sehr persönliche Erlebnisse, die Menschen haben, über die halt auch sehr, ja, wo auch eine gewisse Scheu besteht, drüber zu reden, was ich total nachvollziehen kann, aber ich finde es halt auch sehr, sehr spannend und ich glaube, wir kommen halt auch nur dann weiter, wenn wir einfach diese Scheu schon langsam ablegen und einfach offen über die Dinge reden, in einem, ja, zum Beispiel in einem Raum wie diesem hier, der, ich sage mal, also eine Idee dieser Sendung ist sicher, so einen Raum zur Verfügung zu stellen, wo über solche Dinge gesprochen werden kann, ohne dass das in irgendeiner Weise da jetzt gleich beurteilt wird oder so. Aber auch natürlich sollte man sich davor hüten, das Ganze jetzt solche Erlebnisse dann das überzuinterpretieren. Worauf ich hinaus will, Robert, du kannst dir vielleicht denken, du hast am Anfang ja schon ein bisschen was angedeutet.
Ja, genau, aber ich bin jetzt inzwischen, ich meine, wie du gesagt hast, wir reden 3 Stunden, ich bin zu dem Schluss gekommen, das ist jetzt ein Fass, was ich jetzt nicht aufmachen kann am Ende von 3 Stunden. Aber ich will nur deine Sendung ist legendär und hat viele Menschen, einschließlich mir, extrem bereichert und inspiriert über die Jahrzehnte, muss man ja sagen, mit absolut neuen revolutionären Einsichten, Ansichten, Informationen. Und es ist wirklich alles, Tarek, aber es ist sicherlich kein geschützter Raum,
es ist natürlich öffentlich.
Und ich möchte auch, guck mal, es ist auch so, wenn du Journalist bist, dann musst du deine persönlichen Ansichten möglichst zurückschrauben. Also ich halte das so und auch in meinen Interviews und so stelle ich Fragen. Ich dränge da niemanden meine Meinung auf und ich weiß auch, dass Leute, die anfangen, ihre persönlichen Sachen damit reinzumischen, weniger ernst genommen werden als Leute, die das halt sein lassen und ich kann aber so viel sagen, also sagen wir es so, eine UFO-Sichtung ist der Anfang von einem Initiationsprozess, hat der französische UFO-Forscher Aimé Michel gesagt. Am Anfang ist da die UFO-Sichtung und das führt dann eben diese langfristigen psychologischen Auswirkungen, die das bei dem Zeugen dann hinterlässt, ist dann halt, der fängt dann an, letzten Endes landet der bei der griechischen Mythologie und interessiert sich hier, wie zum Beispiel Mario Woods, den Militärzeugen, der entführt worden ist und dann viele Meilen entfernt von dort wieder aufgetaucht ist, der interessiert sich jetzt für Pyramiden und sowas. Und das hinterlässt bei Menschen Spuren, das bringt die auf eine völlig neue Bahn, auf die sie nicht gekommen wären, wenn sie das nicht erlebt hätten. Und das gilt nicht nur für UFO-Sachen. Ich habe immer gesagt, ich habe noch nie ein UFO gesehen und das ist auch so. Aber ich habe jetzt verstanden, dass es wichtig ist, ich habe verstanden, dass das, was ich hier die ganzen Jahre gemacht habe, ein Ausdruck genau dieses Initiationsprozesses ist. Das ist im Grunde, habe ich das große Glück, dass ich meinen Initiationsprozess, meine Suche nach der Wahrheit ausleben darf, dass ich das zum Beruf gemacht habe und weil es so viele andere Menschen gibt, die das auch interessiert und die sich deswegen Exo Magazin TV angucken. Und das ist ein riesengroßes Glück. Und das führt mich natürlich immer zu neuen Sachen und führt mich irgendwie weg von den UFOs und von der amerikanischen Geheimhaltungskrämerei und was weiß ich, hin zu der eigentlichen Frage, was eigentlich wirklich die Realität? Weil ich natürlich selber Erfahrungen gemacht habe und weil die mich so stark geprägt haben wie nichts anderes Aber das sind, wie gesagt, Sachen, es gibt insbesondere eine Sache, über die ich hier, wie gesagt, am Ende von 3 Stunden jetzt hier nicht erzählen kann. Aber was ich sagen will, ist, ich werde das erzählen. Ich habe es mir fest vorgenommen und ich habe es auch deshalb, weil ich verstanden habe und ich habe inzwischen mit vielen Leuten geredet, die was ganz Ähnliches erlebt haben und es sind unglaubliche Sachen einfach, die man nicht einfach glauben kann, wenn man sie nicht selber erlebt hat. Und ich weiß aber, dass es eine ganz wichtige Sache ist. Und ich werde in meinem neuen Buch, werde ich das sagen. Aber ich bin halt einfach sehr zögerlich die ganzen Jahre über gewesen, weil ich meine journalistische Arbeit nicht gefährden will durch das Vermengen mit persönlichen Sachen und so. Aber was ich da sage über die Natur des Universums, das sage ich nicht einfach so.
Wann war dieses Erlebnis oder diese Erfahrung? Kannst du das sagen? Vor wie vielen Jahren?
Wirklich aus der Anfangszeit, ganz von Anfang, als ich Exopolitik gegründet habe, etwa in dem Zeitraum. Und wenn man sich meine allerersten Vorträge anguckt, da scheint das auch sehr stark noch durch. Aber ich habe es nie irgendwo öffentlich gesagt. Ich habe nur ganz engen Freunden davon erzählt. Es haben auch andere Leute live miterlebt. Und ich bin dabei, das zusammenzutragen und das halt in einer Art und Weise in dem Buch zu präsentieren, wo es halt nicht nur darum geht, dass der Fleischer war was Krasses erlebt hat, weil das ist nicht der Punkt. Der Punkt sind die Einsichten, zu denen das dann letzten Endes führt und die Parallelen, die das mit anderen Fällen hat und so. Da gibt's eine ganze Reihe von wirklich interessanten Leuten mit sehr interessanten Hintergründen und Entwicklungen, die daraus entstanden sind, die man da wirklich mal zusammenfassen muss, die letzten Endes eben zu der Einsicht führen, dass alles, was wir hier erleben, absolut Sinn macht, auch wenn wir den nicht erleben, wenn wir den nicht verstehen können mit unserer dreidimensionalen Affensprache.
Ja, also oberflächlich betrachtet schaut es oft nicht sehr danach aus, als ob das Sinn macht, aber ja, ich glaube auch, dass es letztendlich einen Sinn hat. Und du hast im Vorgespräch, ich paraphrasiere dich da jetzt, hast du sowas in die Richtung gesagt, ich habe die Nase voll von dieser Geheimniskrämerei und ich glaube aber, dass wenn man da über persönliche Erfahrungen auch geht, über das, was wir wirklich selbst erleben oder auch jetzt an Erkenntnis gewinnen, ohne dass uns das jetzt irgendein Geheimdienst oder weiß der Henker wer erzählt, dass das im Endeffekt viel wertvoller ist. Ne? Und uns auch eher weiterbringt, weil ich glaube, wie gesagt, jetzt da auf Disclosure zu warten, dass da jetzt echt die volle Wahrheit präsentiert wird, oh Mann, also da gibt es so viele Dinge, die dagegen sprechen. Anderes Zitat von dir im Vorgespräch ist ja auch, es gibt auch viele gute Gründe, das nicht bekannt zu geben. Ne? Wir haben am Anfang einige davon besprochen, ne, was da für Bedenken existieren und einige davon muss man durchaus ernst nehmen. Ne?
Ja, ich kann Stein auf dem anderen bleiben. Also
ja, das ist natürlich eine gefährliche Sache. Ne?
Ja, und ich sage immer so, wenn man den Sumpf austrocknen will, darf man nicht die Frösche fragen. Und es ist ja klar, wenn du siehst an der Art und Weise, wie das Pentagon diese UAP-Sache angeht, ja, die der Kongress fragt, den Controller General, der ja eigentlich eine Regierungsaufsicht, also der ist eigentlich im Kongress unterstellt, einen historischen Bericht zu machen über die Missetaten des Pentagon. Irgendwie wird der Auftrag dann dem Pentagon selber zugeschanzt und das Pentagon sagt dann, nö, wir haben da, guck doch mal her hier, wir haben ja alles super gemacht die ganze Zeit und so, ja. Und natürlich ist es doch auch so, 2024, also jetzt im November, war ich wieder in San Francisco beim Seoul Symposium und da hat unter anderem der Politikwissenschaftler Alex Wendt gesprochen. Der hat der hat auch am, der war am Anfang eigentlich jahrzehntelang immer ein großer Verfechter von Disclosure und lasst es uns doch einfach freigeben und so weiter. Und ist dann in seinem Vortrag, den er da gehalten hat, davon abgerückt und hat gesagt, es ist eigentlich gefährliches Wissen, weil die Menschen wohl doch ziemlich panisch und chaotisch darauf reagieren könnten. Und das wäre was für die Regierung unmöglich zu kontrollieren wäre. Und deswegen sagt er voraus, dass da in einem der negativeren Szenarien totalitäre Staaten entstehen könnten, wenn einfach nur die Existenz einer höheren Intelligenz bekannt gegeben würde. Also nicht mal das mit der Technologie. Und das ist ja auch absolut folgerichtig, wenn man sich anguckt, was bei dieser fabrizierten Corona-Hoax, das muss man ja so bezeichnen, abgelaufen ist, wo eine PCR...
Weißt du, das was mit Corona, also da war vieles fragwürdig, ich meine, der Virus selbst grassierte, glaube ich schon. Also da machen wir jetzt schon wieder Fass auf. Aber okay.
Ja, ich muss es einfach. Ich muss es einfach beim Namen nennen. Ich muss es einfach so sagen. Da wurde versucht, ein digitales Kontrollsystem zu installieren.
Da wurde alles Mögliche versucht, Huckepack. Ja, ja.
Und klar. Und genau das sagt Alexander Wendt voraus. Guck mal, wenn jetzt sich rumspricht, hey, die leben in Menschengestalt unter uns. Was ist denn die logische Folge, was die Regierungen dann machen? Die organisieren PCR-Tests an jeder Ecke, damit du beweist, dass du ein Mensch bist.
Oder Tests, ja. Ja, ja. Das ist ein gruseliger und interessanter Gedanke, ne?
Und es ist mir wichtig zu erwähnen, dass mein eigener Kontakt mit diesem Phänomen mir eine andere Perspektive auf das erlaubt, als das, was wir aus Amerika, aus Geheimdienstkreisen gesagt bekommen und was ich auch oft berichte natürlich, weil das politisch und geopolitisch und disclosure-technisch natürlich von Relevanz ist. Aber der Punkt ist, was wir präsentiert bekommen, ist natürlich in einer gewissen Art und Weise geframed. Und wenn jemals irgendeine Regierung beschließen sollte, dieses Geheimnis öffentlich zu machen, bei dem es nicht nur darum geht, dass es andere Wesen gibt, sondern es geht eben gerade um die Natur der Realität und um unseren Einfluss, den wir als Bewusstseine darauf haben, dann machen die das natürlich mit einem bestimmten Zweck im Hinterkopf, weil es ist ein unnatürlicher Akt für eine Regierung anzuerkennen, dass es was Höheres gibt als sie selbst. Und deswegen muss man sich genau überlegen, wenn eine Regierung sowas bekannt gibt, mit welchem Ziel sie das macht. Und im Vorgespräch hatte ich ja gesagt, ich habe die Nase voll von dieser Geheimhaltung. Ich meine, ich habe wirklich.
Da bist du nicht der Einzige, ja?
Mit vielen Geheimdienstleuten und so zu tun. Und mit denen gesprochen und war auf diesen Konferenzen und was weiß ich und so. Aber der Punkt ist einfach, wenn die irgendwas sagen, werden sie versuchen, das irgendwie natürlich zu instrumentalisieren. Dabei will ich nicht sagen, dass die sich jetzt zu Wort melden, diejenigen sind, die das dann instrumentalisieren werden. Verstehe mich nicht falsch. Ich will nicht sagen, dass Chris Mellon, Elizondo und wie sie alle heißen, die hinter der großen Verschwörung stecken. Ich meine nur, wenn Donald Trump sich ernsthaft hinstellt und sagt, da gibt's da was Größeres, dann wird er sich was überlegt haben, was er damit bezweckt. Das ist nämlich eine absolute große Störung des Status quo. Das kann ihm nicht gelegen kommen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir uns unabhängig von diesen Geheimdienstquellen aus Amerika und auch aus anderen Ländern, es tut sich ja auch in Europa einiges in der Hinsicht, unabhängig davon informieren über dieses breitere Spektrum, über das, was das Phänomen eigentlich wirklich ausmacht. Und da zählen halt diese ganzen paranormalen Sachen dazu. Da zählt die Interaktion von Geist auf Materie insbesondere dazu. Ja. Weil wenn wir das wissen, dann sind wir nicht mehr manipulierbar. Und das ist mein Ziel. Und deswegen muss ich darüber erzählen. Und deswegen werde ich auch eines Tages einfach erzählen müssen, was mir selber widerfahren ist und wie mich das geprägt hat, so wie ich auch über die Erfahrungen von anderen Leuten rede, was die erlebt haben und wohin sie das geführt hat, weil das einfach folgerichtig ist und weil das einfach wichtig ist. Aber das kann ich nur machen in einer Art und Weise, dass die Leute verstehen, dass es mir nicht darum geht zu erzählen, dass ich was Besonderes bin, sondern dass es mir darum geht, dass hier wirklich ein fundamentales Prinzip existiert, was wir Menschen dringend anerkennen. Wir müssen hier was verstehen über uns, über die Natur unserer Realität und die Rolle, die wir darin spielen.
Ja, das müssen wir. Ich glaube, das ist wirklich ein gutes Schlusswort. Deine Stimme wird auch schon rauer. Also ich glaube,
wir haben... Sie reden.
Also ja, vielen Dank, Robert, für die Zeit heute Abend. War sehr spannend. Wir sind gespannt auf dein nächstes Buch, weil da, wenn ich dich richtig verstanden habe, spätestens dort wirst du dann mehr über dieses Erlebnis berichten, das du gehabt hast und wo dich das hinführt. Und
es ist der Plan, aber ich hab's vor.
Ja, oder vielleicht machen wir ja vorher noch eine Sendung und dann kriege ich dich doch noch so weit, dass du was rauslöchst.
Die Hoffnung stirbt zuletzt.
Ja, der Hoffende eigentlich. ja. Da stehen wir. Das Phänomen ist viel größer, als wir denken. Es sind verschiedene Dinge, wie du auch schon ausgeführt hast, über die wir sprechen, aber...
Darf ich noch was sagen?
Auf jeden Fall.
Ich bin auf Vortragstour, jetzt kommende Woche am Mittwoch in Neu-Isenburg bei Frankfurt, am Donnerstag in Bochum und am Freitag in Köln. Leider ist Köln schon ausverkauft, aber man kann für die anderen beiden Termine noch Karten kriegen und es ist auf jeden Fall im persönlichen Gespräch immer alles ein bisschen ungezwungener als live on air, wenn 100 Millionen Leute zuhören, wie die Karten gibt's auf krasser.guru. Das habe ich mir nicht ausgedacht, das will ich erwähnen, ganz will ich hervorheben. Ich habe mir das nicht ausgedacht, so heißt die Veranstaltungsagentur. krasser.guru, dort einfach mal meinen Namen suchen und da kann man auch direkt dann die Tickets kaufen. Und das sollte man auch online machen, weil die abends, also würde ich mich nicht drauf verlassen, dass da noch was frei ist. Und da gibt's auch noch einen Termin in München im Mai, kann man auch dort sich angucken.
Tja, okay, also wer dich dann da persönlich treffen möchte und dich dann vielleicht löchern will, ist ein guter Teaser, der kann das machen. Jana schreibt unbedingt noch eine Sendung vor dem Buch, ja, schauen wir mal. Spätestens wenn das Buch heraus ist, sollten wir wieder reden oder werden wir hoffentlich wieder reden. Und tja, bis dorthin schauen wir halt einmal, was passiert, schauen wir, was das Phänomen macht. Wie gesagt, diese Drohnengeschichte ist ja extrem spannend, vor allem weil wir die tauchen an Orten auf, wo sie einfach nicht auftauchen dürfen eigentlich und wir wissen nicht einmal, woher die kommen und wohin die dann wieder verschwinden. Ich meine, allein das muss man sich echt auf der Zunge zergehen lassen, aber gut.
Das wird jetzt so unheimlich real, plötzlich. Das, wovon ich die ganze Zeit geredet habe, wird jetzt so plötzlich so unheimlich real. Und zwar so real, dass mir persönlich schon schlecht wird, weil die Möglichkeit besteht eben wirklich, dass es geheime Technologie gibt, von der wir nichts wissen und dass da tatsächlich was benutzt wird von den Chinesen, von den Russen oder auch von den Amerikanern selber, um einen bestimmten Eindruck in der Öffentlichkeit zu hervorzurufen. Ich will damit nicht sagen, dass das in allen Fällen so sein muss, weil es gibt ja nun auch über die Jahre auch wirklich interessante sogenannte Drohnensichtungen über sehr sensiblen militärischen Anlagen, von denen ich mir nicht vorstellen kann, dass die Amerikaner das selber gestaged haben. Die hatten auch kein Interesse, das öffentlich zu machen. Das ist nur durch Informationsfreiheitsangaben ans Licht gekommen. Aber andere Sachen wie die New Jersey-Geschichte, das war eine Massenhysterie, hervorgerufen durch alle möglichen Sachen, von denen einige wenige wirklich interessant waren und der große Teil davon ganz konventionell erklärbar, aber hoch für mich interessant, dass es so hoch gejazzt wurde. Und da stelle ich mir natürlich die Frage, aus welchem Grund das wohl gemacht worden sein könnte. Da muss man vorsichtig sein.
Naja, es gibt also einiges davon war erklärbar. Manche Dinge waren waren es nicht, aber es war nicht nur in New Jersey, es war auch an der West Coast, es war auch in Europa, ne, in Deutschland, über Rammstein gab es auch Sichtungen. Eben vor allem auch an Plätzen, also über Rammstein kannst du überhaupt keine Drohne starten, also das muss schon irgendwas, das waren jetzt zumindest keine konventionellen Drohnen, okay, ja. Und wer kann die jetzt über einer Luftwaffenbasis der Amis einfach so rumgondeln lassen? Also das sind schon interessante Fragen, muss aber jetzt nichts mit diesen vielen anderen Themen, über die wir heute gesprochen haben, zu tun haben. Ne? Aber vielleicht tatsächlich, ich nenne es immer exotische Technologie, vielleicht ein Zeichen dafür, dass irgendjemand damit herumspielt. Ne? Vielleicht ist das auch noch eine Gruppe, die man jetzt in der Öffentlichkeit gar nicht so kennt, oder eine Partei, ja? Also außer den Russen, den Chinesen oder den Amerikanern oder den Europäern. Man weiß nichts, aber wir leben in spannenden Zeiten und ja, ich bin gespannt, was bis zur nächsten Sendung passiert.
Ich auch.
Gut. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend.
Dankeschön. Wünsche ich dir auch und wünsche ich auch allen, die zugehört haben. Und danke für euer Interesse und guck mal auf Exomagazin TV vorbei, wo ich diese ganzen Themen in aller Tiefe über die Jahre mit Militärzeugen und so weiter vertieft habe, wenn euch das interessiert.
Ja, genau. Ist alles verlinkt. Gibt's einen Haufen interessantes Material, wo man auch Tage, Wochen damit verbringen kann inzwischen. Also es ist unglaublich, auch welche Leute du da inzwischen schon interviewt hast. Eigentlich das Who is Who eigentlich aus der gesamten UFO-Szene eben dann auch auf Deutsch übersetzt. Ja, ist schon bemerkenswert.
Dankeschön. Das freut mich. War wieder schön, hier zu sein, und es ist ja doch alles gut gegangen in dieser 13. Sendung, die wir zusammen machen.
Ja, würde ich sagen. Alles klar, mir hat Spaß gemacht, wie immer, und ja, freue mich, wenn wir wieder mal plaudern.
Okay. Danke,
bis gut. Bald. Ciao.
Ciao.
Crop FM. Irgendwo da draußen.
Ja, das nächste Mal Crop FM findet statt am 18. April und da gibt's wieder mal ein Lagerfeuer. Crop FM Lagerfeuer Nummer 17. Freue mich da schon sehr drauf. Da wird's wahrscheinlich Skype noch geben. Es hat heute, glaube ich, für die meisten, oder es hat funktioniert, zumindest der eine Anrufer kam durch, aber manche auch wieder nicht. Aber ja gut, werden wir ja sehen. Wie gesagt, da wird dann Zoom die Hauptplattform sein, über die dann Anrufer anrufen können. Ja, wir freuen uns natürlich, Sabine und ich sind schon in den Startlöchern, gibt da einiges, was wir besprechen. Sabine beschäftigt sich gerade mit diesen Telepathy-Tapes auch, da gab es auch bei Reich und Stark unlängst Erfolge. Aber unabhängig davon hat sich auch Sabine begonnen, da schon vor einigen Wochen sich das anzusehen und sich da ein bisschen reinzuwühlen. Also das wird ein Thema sein. Und sonst halt natürlich geht es um die Themen, die euch interessieren, die ihr ansprechen möchtet, was auch immer es ist. Wir sind gespannt und freuen uns auf eure Beiträge. Das nächste Lagerfeuer Nummer 17, wie gesagt, findet statt, wird entzündet am 18. April 2025. Und mir bleibt nur mehr, mich zu bedanken für die interessanten Chatbeiträge, für die zumindest die eine Anruferin, sehr, sehr spannend, Jenny, oh ja. Und ja, am 18. April hören wir uns wieder. Bis dann, macht es gut. Across the Rio.
stand still. Little did we ever know the game is on. The curtain's gonna fall.